Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
So.
Tommy hat sich gerade noch eingestellt und eingerichtet.
Damit meint er, der Thomas hat sie nur eingeschenkt.
Aber du hast doch mir eingeschenkt. Wir schenken uns heute reinen Wein ein.
Völlig richtig.
Hallo lieber Tommy und hallo liebe Nachtschwärmerin. Willkommen zurück bei Okkult, der Mystery Podcast.
Es hat schon wild angefangen. Wir haben schon einen Unfall gehabt praktisch. Am Set.
Unfall am Set?
Unfall ja. Am Set. Ich habe mir mit dem Kopfhörer blaues Auge geschlagen. Irgendwie fängt das nicht gut an.
Vor einer Sekunde war es noch, du glaubst, es ist ein blaues Auge. Jetzt ist es schon ein blaues Auge. Interessant, wie schnell das geht.
Ich brauche aber eine bessere Story. Wenn mir dann in einer Woche mehr fragt, warum ich ein blaues Auge habe.
Weil der Tod auf deine Kopfhörer geschlagen hat.
Der Tod?
Ja, das hat meine Oma immer gesagt. Wenn mir etwas aus der Hand gefallen ist oder ähnliches, hat sie immer gesagt, der Tod hat auf die Hand geschlagen.
Wirklich?
Ja, weil dann wirst du gelähmt praktisch und dann lässt alles fallen.
Um Gottes Willen.
Hast du noch nie gehört, den Ausdruck?
Nein, ich glaube auch nicht, dass das jemals irgendwie gehört hat. Außer deiner Oma. Cheers.
Cheers.
Liebster Sebastian, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's wunderbar. Danke.
Du strahlst da.
Ja. Ich habe einen Wein in der Hand. Das hat so eine Wirkung auf mich. Wir trinken nämlich nicht oft in unserem Podcast, by the way.
Wir haben noch nie in unserem Podcast was getrunken.
Stimmt, aber heute ist es spät und ich will danach trainieren gehen.
Und deswegen
gibt es vorher Wein, weil es ist, glaube ich, besser vor dem Trainieren zu trinken.
Aber du weißt, dass du Sprudel hast. Also du hast Prosecco.
Ja, das schmecke ich.
Ja.
Vielen Dank, ich habe nichts anderes erwartet. Danke, Tommy. Wie geht's dir, abgesehen von deinen Leiden? Die jungen Leiden des Thomas Mayer.
Aber wirklich. Oder die Leiden des jungen Thomas Mayer.
Ah, die jungen. Wer
ist der Titel? Aber es sind eher junge Leiden, das stimmt schon. Ja, ich bin ein Wrack. Ich bin wirklich ein Wrack. Ich hab einen kaputten Fuß.
Es ist nicht lustig eigentlich, weil ich bin wirklich arm.
Ich bin wirklich arm, ja. Und ich finde es auch kacke, dass ich was habe, was so hässlich klingt. Schleimbeutelentzündung klingt überhaupt nicht geil.
Das stimmt, das dachte ich mir aber schon immer auch in der Schulzeit. Da gab es ja auch einige, die nach Sportverletzungen irgendwas mit dem Schleimbeutel hatten.
Ja, furchtbar.
Ich dachte mir auch, gibt es da nicht irgendeinen lateinischen sexy Namen dafür?
Ja, und das klingt ja überhaupt nicht geil, weil ich finde, es ist ja ein bisschen gemein. Ich habe mir beim Sport weh getan. Das heißt, es muss eigentlich schon ein bisschen eine sexy Verletzung sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, stimmt.
Also es wird dem nicht gerecht.
Nein, da hast du recht. Ich würde auch nicht gern vom Sport kommen und sagen, ja, ich habe mir heute den Schleimbeutel verletzt.
Ja, ganz schlimm.
Also, vor allem ist so wie ein Alien ein bisschen.
Ganz schlimm. Ich humpel durch die Gegend wie der Dr. House. Habe jetzt schon mehrmals überlegt, ob man so einen exaltierten Gehstock zulegt für die Zeit. Muss aber mit einem ganzen Stylewandel einhergehen.
Ja, fix.
Hat man gestern auf Selby so ein bisschen so Westen geshoppt.
Was? What is it?
Wir machen da gerade ganz eine neue Baustelle auf Selpi oder auch Selpi, aber ich glaube, es ist Selpi. Selpi?
Nie gehört.
Okay, kurz erklärt. Das klingt jetzt wirklich wie ein Sponsoring, ist es aber nicht.
Ja, leider.
Give me all your money. So, Selpi ist in Wirklichkeit nichts anderes wie Vintage oder meinetwegen ein Willhaben. Mhm. Und die Idee ist, du meinst dir an, die schicken dir 2, 3, 4, so viel du willst, große blaue Säcke, die schauen ein bisschen aus wie Ikea-Säcke, da ballerst du da Gewand rein, das du nicht mehr haben wirst, schickst es ihnen zurück, die packen aus, die fotografieren, echt schön, die bepreisen und machen praktisch die gesamte Kaufabwicklung für dich und du kriegst Prozente von dem Kaufpreis.
Ah,
also
cool.
Vom Verkaufspreis.
Ja.
Und gleichzeitig kannst du da online shoppen auch.
Ah, spannend. Ja, ist aber ein cooles Konzept.
Ist ein mega cooles
Konzept. Ich bin
auch
viel zu faul für diese Sachen. Es gibt ja manche, die sind extrem gut darin, das irgendwie eben online zu stellen, katalogisieren, was weiß ich, zu bepreisen, aber das ist alles nicht meine
Baustelle. Und die verkaufen mein Gewand nur über Selfie.
Wirklich? Ah, ja. Naja, schau.
Und mich zart sein, die will ja nicht mit den Leuten hin und her schreiben. Und
auch das, ja, auch die jetzt, Interaktion.
Ja, und ich hab jetzt nicht so viel ultra teuren Stuff, aber die 2, 3 Pieces, die ich habe, da will ich dann nicht 740 Willhaben Nachrichten schreiben und dann sagen da Urfi ab, dann ach, die erste Nachricht, die du kriegst, ist, was ist der letzte Preis? So, keine Ahnung. Also, naja. bla 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 bla.
Wir freuen uns hingegen darüber, immer wenn ihr uns schreibt und wir mit euch interagieren
dürfen. Ja, weil
ihr
nicht das so ist nett. Kackesatz. Ihr seid lieb.
Und da kommen wir auch gleich zum Thema. Und
das bringt uns,
das zum bringt uns Thema. Gleich zum Thema. Worum geht's denn heute, lieber Tommy? Also, eigentlich ist es ja irgendwie eine Nachtschatten-News, irgendwie aber auch nicht. Deswegen, ja, ist es jetzt einfach eine Folge. Und heute reisen wir in das Dorf Pluckley. Und zwar ist das ein Dorf in Kent im Südosten Englands.
Wo reist man hin?
Pluckley. Du hast mich schon vorher damit aufgezogen, ja. Es heißt halt so, was soll ich machen?
Pluckley.
Ja.
Okay. Gerne in die Kommentare schreiben oder Privatnachrichten, was Pluckley noch sein könnte, wenn es kein Ort in England ist.
Ja, also im besten Fall verbindet ihr damit alte Cottages, schmale Straßen, feuchte Wiesen, eine Kirche hinter Steinmauern und ein Nebel, der wie dunkle Finger über die Wege liegt.
Im besten
Fall. Im besten Fall. Wie du merkst, tagsüber ist Pluckley eigentlich ein Ort wie aus dem britischen Bilderbuch. Ruhig, ländlich, sehr idyllisch. Aber wenn es dunkel wird, soll sich das schlagartig ändern. Mhm. Denn Pluckley gilt seit Jahrzehnten als eines der am meist heimgesuchtesten Dörfer Großbritanniens. Manche sprechen von 12 bis ca. 22 geisterhaften Erscheinungen. Tendenz steigend.
Extrem spezifisch.
Naja,
circa 22.
12 bis 22, also so spezifisch, aber Tendenz steigend. Wie gesagt, weil es kommen ja welche dazu. Du musst dir ja denken, es sterben seit Jahrhunderten dort Leute. Das heißt, es kommen ja auch immer Geister dazu.
Ah, das macht, auch wenn es absurd klingt, das ist eine ziemlich logische Erklärung.
Ich versuche es immer sehr logisch klingen zu lassen. Ja. Ich meine, wenn man dem Gedankengang folgt, ist es
ja auch so. Macht total Sinn, ja.
Aufmerksam darauf bin ich geworden durch einen aktuellen Artikel im Mirror, in der großbritannischen Zeitung, die eben weiterhin das Dorf als einer der unheimlichsten und spukhaftesten Orte in ganz Großbritannien beschreibt. Und was daran so interessant wiederum ist, dass es eben nicht nur um so klassischen Dorfspuk geht, sondern das hat schon wirklich Geschichte dahinter. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, ist das doch ganz interessant.
Finde ich sehr gut.
Und? Was auch noch sehr interessant ist, finde ich, bei diesen ganzen Spukgeschichten gibt es 4, die auf echte Todesfälle zurückgehen. Das ist auch das, warum ich jetzt 4 kurze Erzählungen präsentieren werde, die von diesen Fällen handeln. Mhm. Das sind eben einerseits die bekanntesten Spukgestalten, aber eben auch jene, die man historisch belegen kann. Was ja nicht heißt, dass die anderen Personen nicht existiert haben, sondern das sind halt die, wo man es unter Anführungszeichen gesichert sagen kann, dass es diese und jene Person ist und dieser und jener tot ist.
Ja.
Was kommt nach den Erzählungen? Nach den Erzählungen werden wir uns über die Fälle nochmal unterhalten, natürlich die paranormalen Theorien und auch natürlich die wissenschaftliche Seite ein bisschen beleuchten. Wir werden uns heute mit den verschiedenen Arten von Spuk auseinandersetzen, weil das haben wir eigentlich so auch noch nicht gemacht.
Na, stimmt.
Natürlich immer wieder sind gewisse Arten vorgekommen, aber dass wir so eine Art Liste erstellt haben, was so die bekanntesten Spukarten sind und was der Unterschied ist, haben wir noch nicht gemacht, das werden wir heute machen.
Also Spuk, ein schwieriges Wort, oder?
Spuk?
Naja, nein, im Sinne von was.
Ach, was Spuk ist, ja, ist genau, weil das eigentlich ein Sammelbegriff ist für ganz verschiedene Arten, richtig, ja. Und natürlich werden wir uns wie immer ein bisschen die Frage stellen, warum manche Orte einfach nicht zur Ruhe kommen. Aber bevor wir nach Pluckley reisen, jetzt kann ich das nie normal sagen wegen dir, kommt wie immer unsere
Triggerwarnung.
Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, Tommy, bist bereit?
Ich lehne mich zurück, genieße mein Knabberwerk und lausche deiner Geschichte.
Das heißt, der Thomas wird jetzt auf stumm geschaltet und ihr da draußen könnt euch auch was zum Knabbern holen oder euch ein Glas Wein einschenken. Ah, ich habe dich zu wenig früh auf stumm geschalten. Ihr hört noch die letzten Reste davon. Wie auch immer, macht es euch gemütlich und wir wünschen wie immer
schönes Gruseln.
Pluckley lag nicht einfach in der Landschaft von England. Es kauerte dort. Tagsüber war das Dorf idyllisch, aber nachts veränderte sich Pluckley. Fenster wurden zu dunklen Augen, Wege führten zurück in Geschichten, die niemand erzählen konnte. Es hieß, es gäbe hier mehr Geister als Lebende. Eine Frau, die brannte, ein Mann, den die Erde verschluckte, eine Frau, die Gift nahm und ein Mann, der am Baum hing. Vielleicht waren es auch gar keine Geister, vielleicht waren es Erinnerungen, die sich weigerten, still zu werden. Geschichte 1 – Die Frau mit der Kresse. Sarah Sharp war 76, als der Sommer 1911 kam. Die Kinder nannten sie oft Kressefrau. Nicht böse, nicht freundlich. Einfach so, wie Kinder Dinge benennen, die schon immer da waren. Oft blieb sie bei Pinock Bridge stehen, wo das Wasser unter den Steinen hindurchfloss. Dort zündete sie sich gerne eine Pfeife an und blickte auf das fließende Gewässer. An jenem Tag soll ein Reiter vorbeigekommen sein. Ein Mann auf einem dunklen Pferd und sein Hut tief im Gesicht. Sarah hörte zuerst nur Hufe. Dann sah sie, wie der Reiter am Rand der Brücke zögerte. Als hätte er hinter Sarah etwas gesehen. Etwas zwischen Bach und Hecke. Sarah drehte sich halb um. Die Brunnengresse glitt ihr aus den Fingern. Sie glaubte, hinter sich ein Flüstern zu hören. Der Reiter sah noch einmal zur alten Frau und ritt dann hastig weiter. Sarah blieb allein zurück. Allein mit dem Gefühl, dass jemand oder etwas sie gerufen hatte. Niemand weiß genau, was danach geschah. Nur, dass ein Feuer kam. Vielleicht kam es von ihrer Pfeife. Vielleicht war es ein Funke. Vielleicht aber war Sarah noch immer abgelenkt von dem Schatten am Wasser. Aber als sich die Glut über ihren Kleidungsstoff ausbreitete, war es bereits zu spät. Als man später ihre Leiche fand, roch die Luft nach nasser Brunnengresse, kalter Asche und verbranntem Stoff. Der Bach floss weiter, Buckley auch, aber bei Pinock Bridge blieb etwas zurück. Ein Licht am Wasser, aber kein Laternenlicht. Es flackerte zu tief über dem Boden, zu nah am Wasser. Manche sahen sie sogar. Eine kleine, gebeugte Gestalt, in der Hand ein Korb mit Kresse. Manchmal schien sie zu brennen. Und manchmal war sie nur Rauch in Form einer Frauengestalt. Mit glühenden Augen. Geschichte Nummer 2. Richard Brightgland und der Schrei aus der Erde. Die Erde hat ein Gewicht, das die Lebenden vergessen. Ihr geht auf ihr. Ihr baut auf ihr. Ihr grabt sie um, formt sie, brennt sie zu Ziegeln und nennt das Fortschritt. Aber die Erde merkt sich alles. Auch mich. Ich war Richard Brightgland. Ein Name, der nicht so gut klingt wie der Screaming Man, der schreiende Mann. Das ist es, was von mir blieb. Nicht meine Geschichte, mein Name, meine Hände, nicht der Staub in meinen Kleidern, nur dieser Schrei. Der Januar 1899 war nass. Ich erinnere mich an den Himmel über der Grube, an Schaufeln, an Lehm und daran, dass ich müde war. Vielleicht hätte ich es hören müssen. Das erste kleine Knacken. Denn die Erde warnt manchmal, bevor sie nimmt. Doch ein Mann mit einer Arbeit wie meiner gewöhnt sich an Warnungen. Dann bewegte sich die Wand. Und Lehm fällt anders als Stein. Ist langsam genug, dass du begreifst, aber schnell genug, dass du nicht entkommen kannst. Die Welt wurde plötzlich klein. Lehm breitete sich in meinem Mund aus. Der erste Laut blieb in mir stecken. Der zweite wurde Lehm. Der dritte kam dann heraus. Vielleicht hörten die anderen ihn, vielleicht auch nicht, aber ich hörte ihn. Einen Schrei, meinen Schrei. Seitdem bin ich unter der Erde, nicht begraben wie andere Tote, gebunden. Und manchmal kommen Menschen und lauschen. Sie wollen den Screaming Man hören, sie hoffen darauf und gleichzeitig fürchten sie es. Manche nehmen Geräte mit, Kameras, Mikrofone und kleine Lichter. Sie flüstern in die Dunkelheit, als sei sie eine Wand, hinter der ich warte. Richard, sagt fast niemand. Sie sagen, wo bist du, Screaming Man? Oder Schrei? Und manchmal tue ich es auch. Nicht für sie, sondern für mich. Weil dieser Schrei noch immer da ist. Weil er unter dem Lehm begann und nie ganz an die Oberfläche kam. Geschichte Nummer 3. Mary Ann Bennett und das Haus der Rosen. Rose Court war ein herrschaftliches Haus und trug seinen Namen nicht ohne Grund. Im Frühling krochen Rosen über die Mauern und im Sommer duftete der Garten süß und schwer. Mary Ann Bennett lebte in einer Zeit, in der Frauen lernten, ihre Traurigkeit hübsch zu falten und wegzulegen. Sie war eine Frau mit blasser Haut und einem Mund, der im Spiegel freundlich wirken wollte. Die spätere Geschichte machte aus ihr ein Liebesdrama. Ein Mann, eine andere Frau und Gift. Vielleicht stimmte etwas davon. Vielleicht war Mary Ann aber auch einfach müde von der Welt, die ihr keinen Raum ließ. Und vielleicht glaubte sie, dass es nur diesen einen Ausgang gab. Nicht aus dem Haus, nicht aus dem Garten, sondern aus allem. Am Tag ihres Todes, so sagt man, war der Garten still. Die Rosen wippten im warmen Wind, aber keine Biene summte. Im Flur roch es nach Wachs und Medizin. Und für einen Moment schien es so, als hätte Mary Ann Bennett den ersehnten Ausweg gefunden. Das viel zu opulente Zimmer, das sie nie gemocht hatte, begann sich aufzulösen. Das Licht wurde weicher und ein letzter friedlicher Atemzug löste sich aus ihren Lungen. Doch Rose Court ließ sie nicht los. Das Haus, dem sie so sehr entkommen wollte, öffnete sich nicht wie eine Tür, sondern schloss sich um sie wie eine Hand. Mary Ann Bennett ging nicht fort. Sie sank ein in die Dielen, in die Spiegel, in die geschlossenen Fenster, in den Garten, der jedes Jahr neu blühte, während sie selbst nie mehr vergehen durfte. Nach ihrem Tod wurde Rose Court noch lebendiger. Schritte im Flur, Türen, die sich langsam schlossen. Und wenn im Sommer die Rosen zu schwer duften, wenn die Luft im Garten stillsteht und im Fenster im Obergeschoss plötzlich ein weißer Schatten steht, dann denkt man bis heute an Mary Ann Bennett. An die Frau, die auf ewig ein Teil der Mauern wurde, die sie unbedingt verlassen wollte. Geschichte Nummer 4: Der falsche Schulmeister. Es begann mit einem Kratzen. So leise, dass Laura dachte, ein Zweig hätte das Autodach gestreift. Neben ihr saß Ben. Sie standen mit dem Auto auf der Dickey Bus Lane. Eine schmale Straße zwischen Bäumen, Nebel und Dunkelheit. Der Ort war ihnen auf einer Webseite für Geisterjäger begegnet. Hier soll der hängende Schulmeister erscheinen, hatte Laura vorgelesen. Ben hatte sofort gelacht. Laura nicht. Dann kam das Geräusch wieder. Dieses Mal näher, lauter, direkt auf dem Dach. Wahrscheinlich Zweige im Wind, sagte Ben beruhigend. Das waren keine Zweige, erwiderte Laura. Ben sah sich um. Die Scheinwerfer zeigten Nebel, Hecken und nassen Asphalt. Sonst war da nichts. Seine Hand wanderte zum Türgriff. Dann kam plötzlich das Kratzen wieder. Langsam. Von vorne nach hinten, als würde jemand mit Schuhsohlen über das Metall schleifen. Dann stöhnte und röchelte etwas. Augenblicklich ließ Ben den Türgriff los. »Fahr jetzt endlich«, sagte Laura angsterfüllt. Auch Ben war plötzlich in Panik und wollte den Wagen starten. Das Auto ruckte und zuckte und ging sofort wieder aus. Immer wieder versuchte Ben nervös, das Auto zu starten, doch es ging nicht an. Dann sah Laura im Seitenspiegel, wie Füße im Wind hin und her schaukelten. Sie zuckte zusammen und schrie erschrocken. Im selben Moment knallte etwas auf die Windschutzscheibe. Zwei Schuhe, dunkel und altmodisch. Dieses Mal schrien Ben und Laura gemeinsam. Dann hörten sie eine Stimme, leise, trocken und nah.
Kein Schulmeister.
Laura brach in Tränen aus und die Innenbeleuchtung flackerte. Dann sprang der Motor an. Ohne zu zögern, fuhr Ben mit lautem Geheul los. Laura blickte noch einmal zurück und da sah sie ihn. Nicht vollständig, nur für den Bruchteil einer Sekunde. Ein Mann hing an dem Ast eines Baumes und dann verschluckte der Nebel ihn. Ben sprach kein Wort mehr und Laura wischte sich die Tränen aus den Augen. Schweigend fuhren sie weiter, ohne zu ahnen, dass sie morgen auf ihrem Autodach zwei lange Kratzer entdecken würden. Am Ende ist Pluckley vielleicht kein Ort voller Geister. Es ist ein Dorf voller Türen, von denen eine zum Wasser führt, wo Sarah Sharp noch immer brennt. Eine andere nach Rose Court, wo Mary Ann Bennett hinter dem Fenster wartet. Wieder eine andere führt tief in die Erde und eine weitere nach Dickey Bus Lane, wo ein Mann mit einer falschen Bezeichnung hängt.
Ende.
So, Tommy, was sagst du zu den vier Fällen mal grundsätzlich?
Naja, wir haben ein breites Spektrum von echt grausig, also ein grausiger Tod.
Und interessant, fällt mir jetzt gerade auf, sehr ausbalanciert, zwei Frauen, zwei Männer.
Ja, das ist dem Spuk wichtig. Gleichberechtigung ist im Spuk wichtig. Ja, bei keiner der Geschichten wundert es mich, dass sie es irgendwie ins Reich der Spukgeschichten geschafft haben. Weil alles irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen aufgelegt ist, um creepy zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, also das, obwohl es reale Fälle sind.
Und das, obwohl es reale Fälle sind. Vor allem, also der Erhängte, das ist einfach, eine gute Geschichte, auch durch dieses Kratzen am Autodach, also super spooky, um ehrlich zu sein. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an, keine Ahnung, warst du früher in einem Freundeskreis, wo sich so Spukgeschichten erzählt hat? Mhm. Ja, voll. Ich leider auch, aber nur kurz.
Jetzt bist du hier.
Nein, das war, ich hab mich wirklich gefürchtet.
Ja, ich habe auch gefürchtet. Immer alle zum Fürchten gebracht.
Nein, ich war viel zu jung für diese Stories. Und da gibt es irgendeine depperte Geschichte. Da hört auch irgendwie wer Krotzen unter dem Bett und glaubt, das ist der Hund. Dann tut er so die Hand aus dem Bett raus, weil den Hund streicheln will und spürt er Haare. Und plötzlich sieht er aber, wie der Hund durch die Tür reinkommt und fragt sich logischerweise, was er da gerade unter dem Bett streichelt. Und irgendwie so dieses Kratzen am Autodach und so, das erinnert mich irgendwie komischerweise an das.
Ich kann dir sogar sagen, woran dich das erinnert. Es gab nämlich den Film Düstere Legenden.
Ach, stimmt.
Und da ist auch die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ja. Und die verwenden auch diese Geschichte mit dem Kratzen am Autodach.
Stimmt. Na, crazy.
Müsste ich mir eigentlich mal wieder anschauen. Ich weiß nicht, ob ich es heute als schlecht empfinden würde. Damals fand ich den mega.
Ja, ich finde, da war das S teilweise schlecht gealtert ist.
S? Mhm. Ja, da fand ich die neuen Filme ganz gut.
Ja, voll.
Die werden zwar nicht, jeder findet die gut, aber ich mag die.
Ich finde die neuen auch gut.
Und Welcome to Derry habe ich auch sehr geliebt. Ich meine, das Ende war ein bisschen, aber naja.
Na gut, auf jeden Fall, ich finde, sie haben halt alle einen guten Storytelling-Kern. Mhm. Also blöd jetzt sowas über echte Todesfälle zu sagen, das tut mir leid, aber sie haben einen guten Kern, also es lässt sich eine gute Geschichte draus machen. Overall, guter, wenn man das klingt so furchtbar, wenn man das sagt, aber ein
Stoff
starker
aus dem
Kern.
Gruselgeschichten.
Ja, genau. Sind. Vielen Dank. Sehr, sehr gut.
Das fand ich nämlich auch. Und zum Einstieg zeige ich dir mal ein Bild. Wir haben heute sehr viele Bilder, deswegen werde ich das mit der Nummerierung weglassen heute, weil ich glaube, ich komme da durcheinander. Ich werde es dann eh wieder auf Instagram posten und beschriften. Das heißt, da könnt ihr dann alles nachschauen. Das hier ist auf jeden Fall ein Bild vom Dorf.
Das Dorf.
Also sieht doch nach einem Ort aus, den wir besuchen sollten.
Das ist ein super süßes, beschauliches, kleines Dörfchen.
Genau, Plackli.
Hoppala.
Tatsächlich finde ich, schaut es aus wie so, auch ein bisschen so wie Stars Hollow oder so Gilmore Girls mäßig, weil da so viel Wald und so.
Ja, finde ich, kann man das zum Beispiel zu Weihnachten nur süß vorstellen.
Oh ja.
Also es ist in Wirklichkeit wie aus einer Netflix-Romcom rausgefallen, wo die...
Aus der englischen.
Ja, wo so die exaltierte Reporterin aus New York in ihr Heimatdorf zurückfährt.
Ja, ja.
Oh, well. In ihr englisches Heimatdörfchen. So schaut es aus. Und sie dann in den Jugendfreund verliebt wieder.
Schön skizziert. Gehe ich mit. Ja, der Wein ist nicht schlecht.
Der Wein, der Prosecco ist.
Ach, jetzt verstehe ich, warum du das gesagt hast, weil ich immer Wein gesagt habe.
Ja.
Ah, okay. Ja, du siehst, vielleicht wirkt er doch. Okay. Also du siehst, Plackli an sich, wenn man es so sieht, ist es ein sehr schöner Ort.
Es ist ein jungfräulicher Ort. Da passiert nichts Schlimmes.
So schaut es aus. Richtig. Tatsächlich war das auch die Kulisse oder der Drehort für eine sehr bekannte britische Comedy-Drama-Fernsehserie und zwar von 1991 bis 1994, The Darling Buds of May hat das geheißen. Oh, ja, heute kommen wir da nicht raus. The Darling Buds of May.
In Plackli. Are you fucking kidding me?
Ja, it is what it is. Es ist eine britische Comedy-Serie, vielleicht auch deshalb. Ich weiß nicht, ob der Name auch, ob der Ort dann in dieser Serie wirklich Plackli heißt, weiß ich nicht.
Aber
das hat nur dazu geführt, dass das Dorf ohnehin schon sehr bekannt wurde, weil das eben eine sehr bekannte Serie war. Und Plackli ist ein sehr alter Siedlungsort. Also die offizielle Dorfgeschichte, und das finde ich schon interessant, führt den Namen auf altenglische Wurzeln zurück und verweist auf einen Eintrag im Domesday Book, das ist ein uraltes Buch von 1086, und dort ist schon eine historische Beschreibung von diesem Dorf, und zwar als angelsächsische Siedlung. Und auch die heutige Pfarrkirche dort, also St. Nicholas, wird schon seit dem 14. Jahrhundert beschrieben.
Krass.
Ja, also du siehst einen Ort doch, der schon sehr, sehr lange existiert.
Hat früher lebt.
Richtig, und bei dieser, nur als kleine Fußnote, es gibt bei dieser St. Nicholas Pfarrkirche auch die Daring-Kapelle, heißt die. Die gibt es seit dem 15. Jahrhundert angeblich und geht auf die Daring-Familie zurück, die das Dorf über die Jahrhunderte sehr geprägt hat. Mhm. Aber es ist interessant, dass oft so einzelne Familien so die ganze Dorfgeschichte prägen. So, Tommy, und jetzt gleich mal eine Frage an dich.
Bitte.
Du merkst schon, dieser Ort ist ja sehr aufgeladen, wie wir oft sagen, mit Spukgeschichten. Mhm. Wenn du das jetzt so hörst und die ganzen Geschichten weißt, glaubst du, dass das halt deinen Blick von Anfang an ein bisschen verändert, wenn du diesen Ort besuchst?
Du meinst, wenn wir jetzt mit dem Wissen...
Ja, aber theoretisch, jetzt nehmen wir es nicht, dass wir als Okkult dorthin gehen, sondern wenn wir jetzt als Freunde diese Geschichten wüssten und dorthin fahren, ob das dann irgendwas mit uns machen würde. Mit mir sicher.
Aber mit dir natürlich und mit mir auch. Dem kannst du nicht erwehren. Also wurscht, ob du daran glaubst oder nicht. So ein Ort kriegt dann einfach eine Färbung. Und ich sage nicht, dass du jetzt leichter an Dinge glaubst, nur weil du das weißt, aber ich glaube, du nimmst einfach die Realität anders wahr. Mhm. Dir fallen dann vielleicht einfach Dinge auf und die hinterfragst du dann. Also ich jetzt in meinem Fall, die hinterfrage dann sicherlich auch laufend, aber hundertprozentig wirst du offener.
Sehr spannend, behalte das im Kopf, weil wir werden bei dem psychologischen Teil nochmal auf diese Frage ein bisschen eingehen und da werde ich dir ein Experiment sozusagen präsentieren und ja, behalte das im Kopf. Es ist ganz interessant heute, ich habe das nämlich so aufgebaut, dass wir jetzt ein bisschen einen Spukrundgang machen. Mhm. Also jetzt nicht gleich, sondern ich werde dir jetzt ein bisschen und euch da draußen natürlich ein bisschen Vorinfo geben zu diesem ganzen Plackli-Thema und dann werden wir uns die einzelnen Spukgestalten, also in der Zahl 22, anschauen und die ein bisschen durchgehen.
Cool.
Und der wichtigste Name in dieser Folge ist nicht der eines Geistes, sondern der eines Erzählers. Da fühle ich mich natürlich gleich sehr, wie sagt man?
Angesprochen.
Angesprochen, ja. Das ist nämlich Frederick Sanders. Und Sanders wurde 1908 geboren und starb 1996. Und er ist der Mann, der die frühen schriftlichen Fassungen fast aller klassischen Plackli-Spukgeschichten festhielt. Und zwar in selbst publizierten Heften, in Leserbriefen, in Zeitungsartikel, in Dorfgeschichten und später dann auch in seinen Memoiren Plackli was my playground, heißt das. Er war selber oft auf Geisterjagd unterwegs und hat das ganze Thema...
Also er war affin.
Er war affin und hat das wirklich untersucht, ja, also... Eigentlich eine Projektidee, finde ich, sollte man so machen. Warum wird das ganze Thema jetzt auch wieder recht aktuell? Weil 2025 ist dann auch ein Aufsatz erschienen, und zwar von einem Forscher an der University of the West of England in Bristol. Sein Name war Simon Morton und er hat in einer Zeitschrift diesen Artikel veröffentlicht.
Das war eine echte Universität.
Sehr bekannte Universität, okay. Die sich eben... unter anderem mit Geschichte und auch mit dieser Folklore auseinandersetzt.
Wirklich nur Frage.
Ja, du hast eh recht. In England gibt es ja wirklich auch so Witchcraft Universities. Also das ist eine ganz staatliche, anerkannte Universität. Und die haben das untersucht. Und wir gehen jetzt mal diese Studie, wenn man so will, durch. In diesem Aufsatz wird die früheste bekannte schriftliche Spur eines Plackli-Geists oder eines Plackli-Spuk-Vorfall auf 1939 datiert.
Teilweise waren die Geschichten ja vorher.
Genau, richtig. Deswegen, das ist jetzt die frühe bekannteste schriftliche Spur. Okay. Weil natürlich in so einem Dorf, weißt du, es wird von Erzählung zu Erzählung weitergegeben.
Ja, kann man nicht jeder schreiben.
Richtig, also das ist halt einfach die erste schriftliche Spur, was jetzt nicht bedeutet, dass es davor nichts gab. Kurz danach tauchte auch schon Sanders in einem Bericht des Daily Herald auf über seine eigene nächtliche Suche nach der Red Lady von der St. Nicholas Church, die wir vorhin schon genannt haben. Wir werden, wie gesagt, die Geister im Einzelnen durchgehen. Es gibt jetzt eben, hast du gerade bemerkt, auch eine Red Lady, die eben um diese Kirche herum erscheinen soll. Und du siehst, Sanders kam kurz nach diesem ersten verschriftlichen Bericht, aber er kannte ja schon die Geschichte der Red Lady, also muss es davor ja schon einige Geschichten darüber gegeben haben. 1946 veröffentlichte Sanders dann im Selbstverlag eine getippte Sammlung von diesen Geisterjagden von ihm, und zwar aus den Jahren 1939 bis 1940. 1948 erschien dann in der Kentish Express ein sehr skeptischer Beitrag mit dem Titel »Geister waren nur Eulen«. Und das ist ein ganz guter Punkt, weil das zeigt uns schon, Sanders war jetzt nicht einfach einer, der auf Geisterjagd gegangen ist.
Nicht so ein blinder Spukmaus.
Richtig, der praktisch schon selbst fabriziert hat den Spuk, sondern er wollte das tatsächlich untersuchen. Er gilt auch als Geisterjäger natürlich, aber er gilt auch als Lokalhistoriker, Sammler und Selbstdarsteller bis zum gewissen Grad natürlich.
Also schon ein bisschen ein Vogel, aber der jetzt nicht. Naja, aber der jetzt nicht. einfach nur Spaß.
Richtig, also er hat seine Untersuchungen schon ernst genommen, weil wenn bei der Untersuchung rauskam, dass das eine natürliche Ursache hat oder hatte, dann hat er das genauso publiziert.
Was hat der für einen Background gehabt? Weiß man das?
Frederick Sanders ist auch dort aufgewachsen. Das heißt, er hat diese ganzen Geschichten von klein auf mitbekommen und daher hat er wahrscheinlich auch seine Recherchen begonnen, beziehungsweise hat ihn das wahrscheinlich schon immer fasziniert und so hat dann seine Arbeit begonnen. Das, was ich jetzt erzähle, ist, wie gesagt, alles anhand des, was die Universität oder der Morton dann praktisch rausgefunden hat und sozusagen aufgelistet hat. Und der Schlüsseltext laut denen kam am 22. Dezember 1950, ebenfalls wieder in der Kentish Express veröffentlicht. Da hat nämlich Sanders dann den Artikel Operation Spooks mit Fragezeichen gestaltet und veröffentlicht. Und laut der Universität war das der Moment, in dem Pluckley erstmal publizistisch zum meist heimgesuchtesten Dorf Englands erklärt wurde. Oh. Also 1950 sozusagen rot markiert im Kalender, das war das erste Mal, dass das Dorf so bezeichnet worden ist. Und in diesem Artikel listet er dann die 10 populärsten Geistergeschichten auf. Das war erstens der Highwayman oder auf Deutsch auch sterbende Räuber genannt. Dann die Watercress Woman, das war unsere erste Geschichte, die Frau mit der Wassercresse. Dann haben
Watercress ist Wassercresse?
Ja. Krass. Ich habe sogar nachgeschaut, weil ich dachte mir, sagt man da, ich meine, von dem Schreiben her war klar, dass es Cress sein muss, aber ich dachte mir, vielleicht sagt man doch Crease oder so.
Oh, Watercress.
Aber es ist Watercress, ja.
Wie wenn du so vorgibst, Englisch zu können.
ja, stimmt.
Mit das
so, let's pick some Watercress. Ja, it is what it is, actually. Weil ich finde, Watercress hätte englischer geklungen.
Hätte tatsächlich englischer geklungen, weil es mehr so eine Eigenheit hätte.
Ja, das hätte ich nicht so schlecht empfunden.
Watercress.
Ja, Watercress. Nummer 3 ist dann der gehängte Schulleiter. Das war auch eine von unseren Geschichten. Nummer 4 ist die Red Lady, die ich vorhin gerade genannt habe. Nummer 5 ist die White Lady. Nummer 6 der Offizier. Nummer 7 der schreiende Mann aus der Lehmgrube. Hatten wir auch in unserer Geschichte. Und Nummer 8, die Lady of Rosecourt, auch eine unserer Geschichten. Und Nummer 9 ist The Devil's Bush oder auch der teuflische Strauch. Und Nummer 10, das flackernde Licht in der Kirche von St. Nicholas. Mhm. Das sind so die 10 Main Character Stories, könnte man sagen, die eben schon sehr lange existieren und die hier erstmals, mehr oder weniger erstmals, verschriftlicht worden sind. Und wichtig ist dabei zweierlei, nämlich...
Wie ist der Devil's Bush übersetzt worden?
Das ist meine Übersetzung. Ich dachte mir schon, wenn ich jetzt Teufels Bush schreibe, dann wird das wahrscheinlich wieder die ganze... Dann, dadurch, dass
es schon Pluckley
heißt und wir in Mary Butts und was weiß ich unterwegs sind und jetzt auch noch der Devil's Bush kommt, dachte ich, wird es ein bisschen zu viel, deswegen habe ich Bush mit Strauch übersetzt.
Du bist so cute und du kennst mich so gut.
Ich glaube, jetzt weiß ich, warum wir nicht trinken. Die Folge zieht sich... Eigentlich wollte ich schon viel weiter sein um diese Zeit. Bei diesem Artikel und diesen Geschichten gibt es 2 Dinge, die recht wichtig sind. Die erste Sache ist, dass Sanders diese Geschichten nach heutiger Forschung jetzt nicht einfach frei erfunden hat und sich da irgendwas selber zusammengespinnt hat, sondern wirklich lokale Zeitzeugen besucht hat, Recherche betrieben hat, auch von seinen eigenen Großeltern, die offensichtlich dort gelebt haben. Und eine wichtige Quelle für ihn war sein Lehrer Henry Turf. Der dürfte auch aus diesem Ort schon kommen. Also er hat tatsächlich Quellen. Das ist jetzt schon mal gut und hat sich das jetzt nicht irgendwie aus den Fingern gesaugt. Aber die zweite Sache ist, nichtsdestotrotz sind die Geschichten, und das hat er selber auch gesagt, leicht verändert und atmosphärisch angereichert worden. Und das ist ja... Also eigentlich das, was wir hier ja auch machen. Wir nehmen auch den wahren Kern, schauen, dass wir so nah wie möglich an der Wahrheit dranbleiben, aber bauen es natürlich atmosphärisch etwas
aus. Gutes Storytelling.
Richtig.
Ja.
Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist klar, dass jetzt das nicht vermutlich die Geschichte ist, wie es exakt passiert worden ist. Deswegen sage ich es.
Aber fair and... Also lustig, ich finde ja, in der Sekunde, wo er sowas zugibt, ist er entweder extrem guter Taktiker oder es macht ihn tatsächlich glaubwürdiger für mich.
Ja, ich denke doch, dadurch, dass er viele Publikationen hatte und dem Journalismus nicht abgeneigt war und dadurch, dass er sich mit so einem Thema beschäftigt hat, das jetzt nicht sehr angesehen war, nehme ich mal an, dass er schon versucht hat, diesen journalistischen Aspekt reinzubringen. Mhm. Das ist jetzt aber nur meine Interpretation. Keine Ahnung, wie es wirklich ist.
Schon, aber ich finde halt, wie gesagt, ich finde das ein tatsächlich glaubwürdiger Macht, weil er es committet, dass das halt ein bisschen unterlegt ist.
Ja, und wer weiß, wie viel er verändert hat. Also die Grundstoryline wird schon dieselbe sein. Gut, 1955 ist dann auch noch ein wichtiges Datum, weil da erschienen dann seine Memoiren, was ich schon zuvor genannt habe, Pluckley Was My Playground. Das ist so eine Verknüpfung eben aus diesen Dorferzählungen, aus seiner Kindheit und aus der Landschaft. Da habe ich dir auch ein Bild mitgebracht von dem Cover. Das werden wir auch in unseren Shownotes verlinken. Ich möchte das ehrlich gesagt lesen jetzt. Und da siehst du ihn auch mal. Ich glaube deswegen Selbstdarsteller, weil sie, ich meine, ich weiß nicht, wie das damals war, aber ich finde es schon komisch, auf seinem Buchcover sein eigenes Porträt draufzugeben.
Aber ist das nicht öfter? Naja, obwohl
na, hinten schon.
Stimmt, aber, am Cover, ja, du hast völlig recht.
Also deswegen, vielleicht haben sie deswegen immer gesagt, Selbstdarsteller.
Am Cover ist eine Ansage. Also was sehen wir, beziehungsweise was seht ihr, wenn ihr eh unseren Instagram-Account abonniert habt und alle Sachen live reingespült kriegt? Wir sehen einen kleinen süßen Ausschnitt aus dem Dorf und wir sehen links oben am Cover oval gehalten ein Bild von ihm, schwarz-weiß, in einem ziemlich coolen, ich würde so sagen, 20er, 30er Jahre Outfit, irgendwas um die Zeit, so ein bisschen wie heißt die Serie?
Peaky Blinders.
Ganz genau, Peaky Blinders, ja. Also es fehlt in Wirklichkeit nur mehr die Zigarette und die Hausmauer, an die er sie anlehnt.
Aber du siehst schon auch so irgendwie wie ein Feldforscher trotzdem, wie er so in diesem Feld steht im Hintergrund. Also er hat schon versucht, das so zu vermitteln, glaube ich, ein bisschen. Also kurz gesagt, er war jetzt nicht nur ein Chronist des Spuks, sondern trotzdem auch ein bisschen ein Multiplikator. Denn letztendlich lässt sich sagen, und das fand ich einen interessanten Satz, deswegen habe ich ihn mitgenommen, wer über Pluckley schrieb, schrieb zunehmend durch Sanders Augen. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Schön. Er hat das halt so geprägt, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist interessant, dass ein Mensch eigentlich seine Perspektive dann so vereinnahmend wird für alles, was danach berichtet wird. Und wie gesagt, das war 1955.
Schön.
Und jetzt sind wir 2026 und trotzdem reden die Leute noch darüber. Also eigentlich ganz cool. Ab 1967 erschien Pluckley dann laut der Universität in zahlreichen Geisterbüchern. Also ich weiß gar nicht, ob das davor so wirklich populär war, aber nach diesem Buch, und das hat auch dann praktisch 11 Jahre später, also deswegen, wenn ihr ein Buch schreibt und es geht nicht gleich viral oder was auch immer, wartet mal, manche Sachen brauchen auch zum Beispiel 11 Jahre. Und ab dann erscheint dieses Dorf halt in zahlreichen Geistergeschichten. Das ist dann auch die Phase, wo viele dazukommen, weil wir hatten hier ja 10 Geistergeschichten. Davor sagte ich, es gibt ungefähr 22. Und ab dem Zeitpunkt haben die sich auch sehr vermehrt, diese Geistergeschichten. Unter anderem der Poltergeist in Everly Farm und der Spuk im Black Horse Inn. Wie gesagt, Leute sterben ja immer wieder, das heißt, ein Spuk erweitert sich auch, es kann eh sein. Aber interessant ist halt, je populärer dieses Dorf geworden ist, natürlich, umso mehr Geschichten kamen auf.
Und umso mehr stärkt natürlich auch die Chance, dass da irgendwie aus diesem Drive heraus Dinge passieren, die gar nicht wirklich passiert sind.
Sagst du?
Sag ich. Naja, nein, das
du hast eh recht, ja.
Trittbrettfahrer, die es halt einfach nicht ernst meinen.
Ja, oder einfach auch eben, da kommen wir noch darauf, wenn wir über die Psychologie sprechen, wie diese ganzen Themen mit voreingenommen hat.
Ja, wie entstehenden Verschwörungstheorien. Also die haben ja einfach einen Grundnährboden, der meistens Angst ist.
Stimmt, ja, richtig.
Also das ist ja das, die Grundemotion und
Sensation und Angst.
Sensation und Angst, genau.
Ja, eine also, gute Kombi.
Absolut. Und guter Nährboden natürlich für alle möglichen anderen Dinge. Und darum ist ja so schwer dann zu unterscheiden, was ist echt und was nicht.
1989 folgte aber dann die folgenreichste Verstärkung dieses ganzen Phänomens, nämlich das war die Erwähnung im Guinness Buch der Rekorde.
What?
Da ging es um ganz viele Sachen, habe ich gelesen, aber natürlich blieb eins vor allem hängen, nämlich auch dort Pluckley, das meist heimgesuchteste Dorf Englands.
Crazy.
Ab dem Zeitpunkt war es dann sozusagen vorbei, weil dann war Pluckley erst einmal super bekannt. Das finde ich ja ganz interessant. 1991 hat er dann diese britische Comedy-Serie dort gestartet. Also ich weiß nicht, wann die gedreht haben. Wenn es 91 erschienen ist, vielleicht wahrscheinlich schon davor. Aber wäre interessant, ob das sozusagen mitgespielt hat, ob die den Ort ausgewählt haben für die Serie, weil sie wussten, der ist gerade so ein bisschen gehypt, oder ob das Zufall war.
Gute Frage, ja.
Na, jedenfalls in den 1990er und 2000er Jahren wurde der Ort dann auch mehrfach fürs Fernsehen neu aufgeladen. Nicht nur durch The Darling Buds eben, sondern auch ein Strange But True Beitrag. Das ist auch so ein Format von England, wo ja sowas wie X-Factor so auf die Art. Von 1996 und dann auch 2007 gab es eine Most Haunted, das ist auch so eine Serie aus England, eine Folge über Pluckley. Und wie gesagt, sie sind dann immer in verschiedensten TV- und Radioformate oder auch wie im Podcast, wie bei uns, sozusagen Thema gewesen.
Wie viel Einwohner dort?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Schau mal schnell nach.
Okay, warte, gib mal eine Sekunde. Wie viel Einwohner gab es da? Also er hat 1000.
Auf dem Dorf recht, auf dem Bild schaut es ja recht klein aus. Also ich glaube nicht so viel eigentlich.
Okay, 1000? Wie viel
1000?
Nein. Es ist eine Zahl mit 1000.
Weiß ich nicht.
1069.
1069. Okay, interessant. Also nicht so viel.
Nein. Nein, aber die Frage war, ein Ort, der so krass viel Aufladung erfährt, wurscht, ob das jetzt durch das Guinness Buch der Rekorde ist und darauf basierend, aufgrund diverser Serien und Formate etc. Ich finde, das wird ja umso spannender und interessanter, je kleiner der Ort ist. Weißt du, was ich meine? Weil der dann natürlich zum Beispiel das Thema Spuktourismus für krassere Auswirkungen hat. Weil, to be honest, sagen wir uns ehrlich, wie viel Airbnbs gibt es da oder Hotels? Gibt es dort überhaupt ein Hotel?
Mhm. Ja, wir kommen darauf. Tatsächlich ist Spuktourismus ein großes Thema für dieses
Ort. Ja, voll, aber das muss ja umso krasser sein. Es ist ja umso krasser, je kleiner der Ort ist.
Ja, voll. Und auch das ist ein, wir kommen wie gesagt später dazu, aber nur vorweg, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert.
Die Bewohner
finden es natürlich extrem scheiße, ja, richtig, um das so auszudrücken. Und der Ort wiederum möchte damit aber schon auch werben, weil es auch
der Bürgermeister
wer soll sonst nach Plugli kommen, also ganz ehrlich.
Niemand.
Aber die haben einen Megatourismus dort und das eben seit Jahrzehnten. Ja, gut, wir kommen dazu, wie gesagt, kommen wir später dazu, aber...
Spannend.
Vorher beschäftigen wir uns jetzt mit diesen 4 Todesfällen nochmal, hinter den bekanntesten Geistern, sage ich jetzt einmal. Jetzt tun wir nochmal kurz rekapitulieren, was da wirklich passiert ist, die ja heute auch in unserer Erzählung vorkam. Wir beginnen genau wie in der Geschichte mit der Frau mit der Wasserkresse, der Watercress Woman, wie wir es...
Watercress?
Und sie ist ja einerseits irgendwie die tragisch, ja, ich weiß nicht, alle sind tragisch, aber bei lebendigem Leib verbrennen finde ich schon sehr...
Urzach.
Sehr, sehr unangenehm. Mortons Forschung identifizierte sie als Sarah Sharp, also das war ihr echter Name. Und die Universität datiert ihren Tod auf August 1911. Mhm. Also da ist das passiert. Und eine lokale Geschichtsseite transkribiert dazu auch sogar einen Bericht aus einem Newsartikel, und zwar vom 19. August 1911. Deswegen kann man das relativ gut datieren, wann das passiert ist. Dort steht, ich lese es jetzt vor, Sarah Sharp, 76 Jahre alt, aus Caring, zog mit einer Art Karren umher und verkaufte Wasserkresse. Ihre Kleidung, darunter Flanell, sei vermutlich durch die Pfeife in Brand geraten. Ein junger Reiter bemerkte das Feuer zunächst, begriff die Gefahr aber nicht sofort. Die Jury urteilte auf Unfalltod durch Verbrennung und rügte die Untätigkeit des jungen Reiters. Haben sie dem Reiter jetzt zwar keine Strafe verhängt, aber haben schon gesagt, dass er das... vielleicht bemerken hätte können oder ihr in irgendeiner Art und Weise helfen hätte können. Wobei,
ja, ich weiß das halt sehr nie. Sketchy.
Ich bin bei sowas immer ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, was ist, wenn es wirklich so war? Wenn die dort Pfeife geraucht hat und der dachte wirklich, es ist der Pfeifenrauch. Ich meine...
Ja, es kommt ja so ein blödes Kind auf den Grat des Feuers schon.
Ja, und du bist ja auf dem Pferd oben. Das heißt, ich weiß ja auch nicht, wie weit entfernt die war. Also keine Ahnung, wie gut sichtbar das war.
Ich möchte Unschuldsvermutung
nicht,
gilt.
Genau, richtig. Und ja... Und ich denke damals... Du hast
Mitleid mit dem Reiterboy.
Ein bisschen, ja.
Ja, schon,
im Ernst. Der war jung auch, weißt du, und das ist, also irgendwie, ich denke mir, da denkst du dir dann so vielleicht...
Junger, cuter Reiter.
Ja, und dann sicher gehen wäre besser gewesen, natürlich, aber vielleicht denkst du dir, ja, da wird schon nichts sein und reitest einfach weiter oder wer weiß, wie genau die wahrgenommen hat. Und auf der anderen Seite, so genau kenne ich die Hintergründe nicht.
Ja, du hast eine starke Meinung.
Ich habe eine starke Meinung dazu, das merke ich auch gerade, ist mir jetzt erst aufgefallen. Weil irgendwoher, der muss sich ja gemeldet haben. Der muss ja gesagt haben, hey, ich habe das gesehen. Und das erfordert ja auch schon Mut. Zu wissen, dass du das gesehen hast und trotzdem untätig geblieben bist.
Ich kann nicht mehr.
Also, ja.
Okay, wir lassen den Reiter aus dem Spiel.
Wir lassen den Reiter aus dem Spiel, ja. Seit dem Zeitpunkt auf jeden Fall taucht sie dann als Erscheinung auf, die immer irgendwo auf diesem Weg mit ihrer Kresse erscheint, aber halt auch verbrannt. Sie wird oft als eine Art verbrannter Schatten beschrieben.
Okay. Ja. Nicht so cool.
Wie gesagt, man muss bei diesen 4 Geschichten ja schon immer mit bedenken, da steht ein Mensch dahinter. Mhm. Nicht, dass es bei den anderen, wie gesagt,
das
nicht ist.
Das ist ja das Schlimme, ja.
Da ist es halt nicht belegbar, deswegen, ich sage jetzt nicht, dass die anderen alle erfunden sind, aber da ist es sicher, dass da ein Mensch wirklich diese Geschichte so erlebt hat.
Ja.
Dann kommen wir zur Lady of Rose Court, die hatten wir auch in unserer Geschichte. Das war nach Mortons und nach der Universität Rekonstruktion Mary Ann Bennett. Und Mary Ann Bennett starb am 8. August 1862 nach einer Überdosis Opium. Bei der Gerichtsverhandlung trat dann ihr Vater George Ellerton High auf. Wie adelig die wirklich waren, weiß man gar nicht. Und in den Nacherzählungen ist dann aus ihr oft auch trotzdem so eine Tudor-Lady geworden oder eine Adelige. Ob das jetzt wirklich so war, sei dahingestellt. Es zeigt nur ein bisschen, wie sich diese Geschichten dann entwickeln. plötzlich ist sie dann schon adelig, dann ist sie eine von den Tudors. Also ja, was wirklich war, weiß man nicht. Genauso ist bei dieser Geschichte auch immer dabei, dass es irgendwie eine Art Liebesverzweiflungstat war.
Gut, sowas kann dann immer auch krass ausgeschmückt werden.
Richtig.
Da warst du ja, ich meine, keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so sattelfest, aber es hätte durchaus auch Zeiten geben, wo, oder ich gehe jetzt einmal stark davon aus, dass Religion eine große Rolle spielt. Mhm. Vor allem in der Zeit, und Suizid ist ja jetzt nicht unbedingt, also falls es ein Suizid war, ist das jetzt nicht unbedingt irgendwie most favorite thing, dann kann es durchaus sein, dass deswegen irgendwie ausgeschmückt wurde zusätzlich. Mhm. Ne?
Ja, stimmt, auch von der Familie. Von der,
ganz genau so
ist es. Dass es einen Grund gab, dass sie nicht depressiv galt, genau, oder ähnliches, ob den Begriff damals schon gab, weiß ich jetzt gar nicht, aber
ja, ja,
stimmt, hast du recht. Dann der schreiende Mann aus der Lehmgrube. Das lässt sich auf Richard Birdland zurückführen. Das ist der reale Name dieses Mannes. Mortons Recherche war jedenfalls, dass Birdland 35 Jahre alt war, als er verunglückte, und zwar 1899, bei Arbeiten in der Lehmgrube, wenig überraschend, und zwar als ein Teil von dieser Wand auf ihn herabstürzte. Also auch das ist belegt, ja. Mhm. Und seither hört man halt öfter so Schreie in diesem Bereich.
Was ist in dem Bereich jetzt, weiß man das?
Ja, da steht jetzt auch eine Fabrik.
Ah ja.
Die letzte Geschichte ist der gehängte Schulleiter oder Schulmeister. Und das ist vielleicht jetzt für uns der lehrreichste Fall, wie sich so Spukgeschichten irgendwie weiterentwickeln, weil das ist ein Fehler in der Dorferzählung. Also das ist auch ein Fehler, wo man nicht weiß, ob Sanders das bewusst oder unbewusst gemacht hat, das sei dahingestellt. Aber das war gar kein Schulmeister oder Schulleiter, sondern in Wirklichkeit war das Henry Edgar Martin. Und das war ein Papierarbeiter, der im August 1919 Suizid beging.
Wie kommt er auf den Schulleiter?
Sanders vermischte den Fall mit den anderen biografischen Daten eines Mannes, nämlich Harry Martin. Und das war ein Lehrer, der eben 1923 starb. Wobei es steht im Stab. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich umgebracht hat oder ob der einfach natürlichen Todes gestorben ist. Ich glaube, vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, dass ein Schulleiter halt mit Kindern so ein bisschen, weißt du, es ist so eine kinder-jugendliche Schreck-Spukgeschichte, dass da so ein Schulleiter durch die Wälder streift oder der erscheint gehängt. Ist vielleicht besser als ein Papierarbeiter vom Storytelling her. Mhm. Also man weiß nicht, ob das absichtlich war, ob da ein Fehler passiert ist, aber das jedenfalls stimmt nicht. Da ist auf jeden Fall klar, dass aus zwei verschiedenen Männern eine Spukfigur entstanden ist. Und weißt du, was mir gerade auffällt, und zwar wirklich erst gerade? Diese vier Belegten waren alle im August. Vielleicht hat der Monat eigentlich irgendwas damit zu tun, ob du ein Geist wirst. Das ist jetzt einfach nur eine Theorie, die mir wirklich spontan einfällt. Weil wir hatten Sarah Sharp, die 19. August 1911 gestorben ist, dann hatten wir die Lady of Rosecourt, die am 8. August 1862 gestorben ist, und jetzt hatten wir den Schulleiter mit August 1919.
Wie viel der August?
Da steht nur im August 19, klar. Da weiß man es nicht genau. August 1919. Der Mann aus der Lehmgrube, glaube ich, war sogar im Januar, nicht im August, weil ich gelesen habe. Aber trotzdem, drei von vier
drei von vier August?
Maybe that's a thing. Bevor wir uns jetzt mit diesen paranormalen Deutungen beschäftigen, gehen wir ganz kurz ein bisschen auf die Forschung und Psychologie ein, weil darum ging es ja auch in Mortons Aufsatz von dieser Universität ein bisschen. Der ging ja auch darum, wie zeitgenössische Folklore produziert und reproduziert wird. In anderen Worten, Plackli ist jetzt nicht bloß ein Ort, an dem man Spuk untersucht, sondern, und das finde ich super spannend und interessant, Plackli ist ein Labor dafür, wie Spuk kulturell hergestellt wird. Also Morton sagt auch, seine Recherche habe gezeigt, wie ein einzelner Erzähler, also Sanders, die Identität eines gesamten Dorfes formen kann.
Spannend.
Und das ist schon ein cooler Gedanke.
Extrem.
Und führt mich ein bisschen zu diesem, ich glaube, das ist sogar ein englischer Spruch. Kennst du das? Der Krieger und der Poet?
Ja.
Also ein Krieger kann zwar mit einem Schwert schneiden, aber ein Poet kann mit seiner Zunge schneiden, und das ist oft wirksamer als das Schwert. Die Psychologie liefert dazu auch ein erstaunlich passendes Experiment, nämlich von James Hearn und Rance Lang. Sie fanden in den 1990ern Hinweise darauf, dass der bloße Kontext die Wahrnehmung paranormal unter Anführungszeichen färben kann. Also, das bedeutet, wenn Versuchspersonen denselben Ort mit dem Hinweis betreten, er sei heimgesucht, berichten sie eher von irgendwelchen Erlebnissen oder ungewöhnlichen Eindrücken als eine Kontrollgruppe, die denselben Ort nur als renovierbedürftig beschrieben worden ist. Spätere Arbeiten und Übersichtsartikel haben dieselben Effekte festgestellt. Das heißt, Glaube, Erwartung und Situationsetikett beeinflussen, was wir Menschen wahrnehmen und wie wir sie deuten. Aber das finde ich ja das, was du gerade vorhin ganz am Anfang gesagt hast, und deswegen, das war auch mein Gegengedanke dazu, Kann es nicht auch sein, dass wir einfach, wenn wir wissen, dass hier etwas Ungewöhnliches ist,
uns öffnen
und sensibler kalibrieren, sage ich mal, um solche Dinge wahrzunehmen?
Ja, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, I guess. Also ich kann schon auch was damit anfangen, dass man, das klingt nicht so hart, aber sich leichter was einbildet. Aber ich kann auch mitgehen, dass man einfach, ja, offener wird.
Ja, oder Dinge bemerkt, die man sonst übersehen hätte, weil du schaust ja natürlich ganz anders.
Ja, es ist so schwer, weil da kommen halt jetzt Millionen irgendwie, da droppen jetzt so Millionen auch natürlich wissenschaftlich fundierte Dinge mit rein, wie, kannst du erinnern, wir haben das ja schon mal gehabt, dieses Kaffeesud lesen und Jesus in einem Toastbrot sehen.
Ja, das kommt als zweites, genau, das wollte ich eh, unser ewiger Begriff, der oft bei dem kommt, die Pareidolie. Und das ist ja dieser psychologische Begriff mit der Tendenz,
genau,
irgendwie
Zusammenhänge
Muster zu erkennen, wo keiner Sinn im Gesichter, in Wolken, Stimmen im Rauschen,
genau, etc. Oder Jesus im Toastbrot.
Richtig.
Also das spielt natürlich auch mit rein, oder es kann auch mit reinspielen. Also es ist ein Wirrwarr an psychologischen Effekten, die da auftreten, die sich halt dann, glaube ich, halt wieder schwer auseinanderdrösen lassen.
Mhm.
Und das macht ja dieses Feld ja durchaus auch so spannend. Weil du kannst ja, Kritiker wie ich können dann immer leicht kommen von außen und sagen, ja, du bist irgendwie beeinflusst gewesen. Ja, das war deine Erwartungshaltung, die dich gefärbt hat. Ja, fuck it, wenn da plötzlich wirklich ein Geist war, weißt du?
Ja.
Du hast dich halt auch so schwer, es zu beweisen. Also das ist ja deine Kackrolle, dass du sozusagen immer gefühlt in der Beweispflicht bist und dass sie jemand wie ich, und jetzt lasse ich hier die Hose runter, sprichwörtlich, ja immer leicht tut.
Mhm.
Weil ich kann immer sagen, ja, das ist dein Bild.
Ja, richtig. Andererseits kann es sein, dass meine Sinne einfach geschärft waren, weil ich extra mich geöffnet habe und geschaut habe, hey, ich schau mal sensibler in die dunklen Ecken oder so, die ich sonst vielleicht einfach im Schnellen übersehen hätte.
Und bei manchen Phänomenen lässt es sich dann halt einfach schwer beweisen. Ich finde, es ist ein bisschen was anderes bei zum Beispiel Dingen, die sich objektivierbar machen lassen würden, wie zum Beispiel UFO-Sichtungen.
Ja.
Sorry, geh nicht mit, wenn es kein klar erkennbares Bild gibt. Also irgendwie so ein Wiggle-Woggle-Foto, das ausschaut wie mit einem 6210 gemacht, das kann ich nicht nehmen. Also sorry.
Kurzer Einwurf, hast du eh gehört?
Habe ich gehört,
dass Trump die neuen Bilder ist. Und ist dir aufgefallen, dass das ausschaut wie mein Tattoo?
Stimmt! Ja, du hast recht.
Diese Sternenform,
ja, du hast just recht. Saying. Ja.
Also vielleicht bin ich übernommen worden, weiß es gar nicht.
Ja, darauf spreche ich eh an, weil ich habe mir halt die Files auch angeschaut und ja, wirklich, das ist das Beste, was ihr irgendwie sagen könnt. Irgendwelche Schatten, die sie zugeben müssen, dann mit halt absurder Geschwindigkeit bewegen und es halt Indifferenzen gibt, bla bla, alles gekauft, aber ja, wir können bis zum Mars fotografieren. Glasklar.
Ja. Du musst halt auch so geistesgegenwärtig sein im Flug und so, weißt du, dass da überhaupt Aufnahmen existieren, ist ja auch die andere Geschichte, weil ich weiß ja nicht, die werden ja, wie gesagt, nicht ruhig stehen bleiben.
Alles gekauft, aber kann man doch auch, wir haben so viele Satelliten im Einsatz, dass da nicht in der Retrospektive irgendwie Aufnahmen gefunden werden, kann man doch auch keiner erzählen. Ich kann irgendwen in Memphis beim Gaxen zuschauen über Satellit. Das kriege ich nicht hin.
Ja, beziehungsweise keine, die sie veröffentlichen wollen. Das ist ja auch dann immer so die Geschichte.
Okay, fair enough. Ja, absolut. Okay.
Man weiß ja nicht, gekauft, was unter Verschluss ist.
Gekauft, aber das, was da veröffentlicht wurde, sorry to say Trump, du wirst nur von Epstein ablenken.
Ah, okay, auch eine gute Theorie. Aber zurück.
Gehen wir weiter, bevor wir komplett weggecancelt werden.
Unser Wissenschafts- und Forschungsteil ist heute recht kurz, aber abschließend, PsychologInnen reden bei Pluckley von Suggestion und sozialer Ansteckung. Je mehr Menschen von ungewöhnlichen Erfahrungen berichten, desto leichter werden weitere Ambivalenzen wiederum als ungewöhnlich gedeutet. Das ist so die wissenschaftliche Meinung dazu. So.
Gekauft.
Jetzt beschäftigen wir uns mit den paranormalen Deutungen und mit den Spukarten, die ich schon zu Beginn angesprochen habe, weil es gibt ja eben verschiedene Arten von Spuk. Und wenn wir über Spuk reden, ist das, wie wir schon gesagt haben, ein Sammelbegriff. In der paranormalen Forschung und auch in der modernen Geisterjägerszene gibt es ja ganz verschiedene Arten von Phänomenen. Und nicht jede Erscheinung ist jetzt ein Geist und nicht jedes Geräusch ein Poltergeist und umgekehrt.
Mhm.
Deswegen ist vielleicht ganz interessant, sich mal anzuschauen, welche Arten von Spuk gibt es eigentlich? Das habe ich dir und euch da draußen natürlich mitgebracht. Und das gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Bist du bereit, Tommy?
Was sowas von.
Klassisch beginnen wir Nummer 1, die Spukerscheinung. Die klassische Spukerscheinung ist das, woran die meisten denken, wenn sie jetzt Geist hören. Das ist eine Gestalt, eine Frau oder Mann in Weiß, ein Kind auf einer Treppe, eine Gestalt am Fenster, irgend sowas. Gemeint ist eine Erfahrung, meist visuell, manchmal aber auch akustisch oder irgendwie auf eine andere Weise sinnlich, bei der eine Person, ein Tier oder ein Objekt erscheint, das eigentlich nicht da sein sollte oder nicht da ist.
Ja.
Was außerhalb der normalen Wahrnehmungsreichweite liegt, könnte man sagen. Mhm. Die Parapsychologen beschreiben die Spukerscheinung als Wahrnehmungen, bei denen etwa verstorbene Gegenstände erscheinen können, also auch Kutschen und ähnliches. Ja. Häufig, also, findest du Kutschen so interessant?
Weiß ich nicht, weil das halt so jetzt so ein bisschen auf dieses Märchen fußt, oder?
Meinst du, wenn einfach irgendwelche Dinge erscheinen oder was?
Ne, weil du gerade Kutsche sagst.
Achso, jetzt kommt aber, weil das eine der Erscheinungen ist.
Achso,
also auch okay. Wir kommen, wie gesagt, zu den Geistern 22 und einer davon ist eine Kutsche. Okay. Ja.
Wie heißt denn das Märchen? Bin ich blöd? Cinderella.
Cinderella, ja. Wichtig ist, dass eine Spukerscheinung kann bewusst wirken, muss es aber nicht sein. Wir werden gleich zu dem Unterschied kommen, wann etwas bewusst und unbewusst ist. Vereinfacht könnte man sagen, eine Spukerscheinung ist ein Geist, den jemand sieht, hört oder spürt. Sie wirkt wie eine Gestalt aus einer anderen Zeit, die kurz in unsere Welt hineinragt. Dann Nummer 2, der ortsgebundene Spuk. Der ortsgebundene Spuk ist eine der spannendsten Kategorien, finde ich. Man könnte ihn auch als Restspuk, wird er oft bezeichnet, oder Abdruckspuk. Aber die Idee dahinter ist, dass nicht ein bewusster Geist zurückkehrt, sondern sich ein Ereignis wiederholt. Also wie so eine Aufnahme. Das heißt, der Ort hat dieses Ereignis gespeichert. Unter gewissen Umständen und gewisse Faktoren, die jetzt nicht bekannt sind, führt das dazu, dass dieser Ort, diese Aufnahme unter Anführungszeichen, erneut abspielt in unserer Zeit und wir das wahrnehmen. Verstehst du, was ich meine?
Na, ich glaube, das müsste tatsächlich nochmal wiederholen.
Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Wasserkresse vor, die tatsächlich später dann als Spukerscheinung übrigens kategorisiert wird, aber trotzdem passt es jetzt auch. Das war ein so schlimmes Erlebnis für den Ort selber jetzt, für diesen Boden, wo das passiert ist, sich diese Erinnerung, dieses Verbrennens, sich in den Ort imprägniert hat. Und wenn jetzt August ist und die Sonne genau die gleiche Grad hat wie damals, wird plötzlich diese Erinnerung vom Ort abgespielt und erscheint dir. Das bedeutet, du kannst mit ihr nicht reden, du kannst mit ihr nicht irgendwie interagieren, weil sie ist in Wahrheit nur eine Erinnerung, die aus einer anderen Zeit abgespielt wird. Mhm. Und das wäre dann so ein ortsgebundener Spuk.
Deswegen hat er so auch die Unterscheidung zu der klassischen Spukerscheinung.
Richtig. Und tatsächlich wird deshalb auch oft dieser Begriff Place Memory benutzt auf Englisch. Und eben wichtig, beim ortsgebundenen Spuk gibt es normalerweise keine echte Interaktion. Das heißt, der Geist antwortet nicht, er reagiert nicht, er nimmt dich wahrscheinlich nicht mal wahr, er wiederholt nur die Situation. Mhm. Einfach erklärt nochmal für alle da draußen, ein ortsgebundener Spuk ist wie ein geisterhaftes Echo. Der Ort spielt eine alte Szene immer wieder ab. Nicht, weil der Geist jetzt irgendwas will oder mit uns interagieren wird, sondern weil diese Situation dort hängen geblieben ist. Was ist für dich gruseliger, Tommy? Ein ortsgebundener Spuk oder eine bewusste Spukerscheinung?
Ich glaube schon, dass die Interaktion was tut.
Wobei trotzdem, wenn da eben plötzlich eine Frau in Flammen aufgeht, die gar nicht da ist, ist es trotzdem arg wahrscheinlich.
Ja, natürlich ist es arg, aber das kann sie ja bei der Erscheinung auch machen.
Ja, richtig. Je nachdem, was ihr Zweck ist.
Genau.
Weil da hat sie ein Bewusstsein offensichtlich.
Ja. Nein, ich finde Interaktion immer heftiger wie reine Erscheinung. Kaum wäre die aktiv eingebunden.
Ja, wird es auch realer.
Wird es real. Ja, genau. Voll.
Verstehe ich. Dann gehen wir trotzdem ganz kurz auf den bewussten Spuk auch ein. Das ist eben dieses krasse Gegenstück zum ortsgebundenen Spuk. Und das heißt, die Erscheinung hat eine Art Bewusstsein. Sie nimmt die Umgebung wahr, sie reagiert auf Menschen und kann manchmal sogar kommunizieren. Das heißt, das kann sich so zeigen, Klopfgeräusche, die Antworten auf Fragen sind.
So wie Kasper.
Ja, genau. Ja, wie Kasper. Aber nicht nur, muss nicht mal visuell, weil es kommt auch immer, glaube ich, an, ob der Geist genug Energie hat oder wie energievoll dieser Geist ist. Weil vielleicht schafft das nicht, sich visuell zu zeigen. Mhm. Aber ich kann sagen, hey, klopf zweimal für Ja und einmal für Nein oder umgekehrt. Das wäre dann zum Beispiel eine bewusste Spukerscheinung. Und sie taucht auch erst dann auf normalerweise, nachdem sie angesprochen wird. Auch hier die einfache Erklärung jetzt wieder. Bewusster Spuk bedeutet, das ist nicht nur ein Echo, sondern möglicherweise jemand oder ein Wesen, etwas, das wahrnimmt, reagiert und vielleicht noch etwas von dieser Welt will. Mhm. Muss ja dann nicht mal zwangsläufig ein Geist sein, kann ja auch ein Dämon sein, deswegen habe ich gesagt Wesen. Nummer 4, Poltergeist. Der Poltergeist ist eine
Haben wir negative Absicht, oder?
Die haben gar keine Absicht, wir kommen gleich dazu. Der Poltergeist ist eine eigene Kategorie. Das Wort gibt es ja auch im Englischen und stammt natürlich aus dem Deutschen, wie man hört. Also da gibt es keinen eigenen englischen Begriff, sondern das heißt tatsächlich dort auch Poltergeist.
Poltergeist.
Genau, richtig.
Poltergeist.
Und das ist vereinfacht gesagt einfach ein lärmender oder krachmachender Geist. Klassischerweise geht es bei Poltergeistfällen nicht in erster Linie um irgendwelche sichtbaren Erscheinungen, sondern wirklich rein um physische Phänomene.
Ja, wirklich?
Wie Klopfen, Schritte, Knallgeräusche, Gegenstände, die sich bewegen. Und das heißt, Dinge verschwinden oder zerbrechen, elektrische Störungen oder manchmal auch Brände.
Also in Wirklichkeit der Stoff, aus dem viele Horrorfilme gemacht sind.
Ja, richtig, ja. Eben, klassisch Poltergeist ist ja auch.
Ja, aber auch viele von diesen verlassenen Villa, alle schlafen und es eskaliert.
Oder eben, wo nur Geräusche sind, wo jetzt nicht irgendwie eine Art der Kommunikation erkennbar ist, sondern irgendetwas will nur, ja, weiß nicht mal, ob es Angst machen will, sondern ja, einfach irgendwie, irgendwas äußert sich einfach nur rein durch Geräusche oder durch irgendwelche physischen Phänomene eben.
Spannende Unterscheidung, habe ich auch so nicht am Schirm gehabt.
Die Ereignisse beim Poltergeist gelten als sporadisch, unvorhersehbar und oft wiederkehrend. Die Parapsychologen beschreiben Poltergeistfälle als Störungen mit bizarren physischen Effekten, wie schon gesagt. Und was ganz interessant ist, der Unterschied zum klassischen oder bewussten Spuk ist nämlich, dass Poltergeistphänomene scheinen oft an einer bestimmten lebenden Person gebunden zu sein.
Ah, den nennt man deswegen dann, nimmst du ihn oft mit.
Richtig, und diese Person nennt man dann auch Fokus in der Parapsychologie. Mhm. Und auch wieder interessant, häufig betrifft das Jugendliche oder Kinder. Viele ParapsychologInnen deuten Poltergeistphänomene meistens auch nicht mal als Geist oder als irgendeinen Verstorbenen hin, sondern als eine unbewusste psychische Energie eines lebenden Menschen. Das hängt ein bisschen mit Psychokinese zusammen und gerade im jugendlichen Alter sollen wir noch sehr viel psychokinetische Energien haben sozusagen und die entladen sich dann, blöd gesagt, das Gläser zerbrechen, eben Klopfgeräusche. Das heißt, das sind eigentlich wir und wir wissen es nur gar nicht. Das ist eine Theorie davon. Mhm. Hier nochmal die einfache Erklärung. Ein Poltergeist ist weniger eine Frau oder Mann in Weiß, sondern mehr etwas wirft, klopft und rückt Möbel umher. Vielleicht ist Poltergeist gar kein Toter, sondern eine lebende Person in einem emotionalen Sturm. Ah. Weil Jugendliche haben ja diese Emotionalität und da wird dann diese psychokinetische Energie praktisch entladen. Nummer 5. Krisen- oder Todeserscheinung. Eine Krisen- oder Todeserscheinung ist eine Erscheinung, die in einem Moment großer Krise auftritt. Ist jetzt nicht überraschend. Häufig geht es dann natürlich um Tod, Unfall, Krankheit oder extreme Gefahr. Das klassische Szenario ist so, eine Person erscheint einem Angehörigen oder einem Freund oder Freundin genau in dem Moment, in dem sie oder er weit entfernt stirbt oder in Not ist. Die Parapsychologie erwähnt solche Erscheinungen auch als Apparitionen. Ich glaube, Beispiele gibt es aus
unzähligen. Haben wir im Podcast auch schon welche gehabt.
Richtig. Ein einfaches Beispiel. Eine Mutter sieht nachts ihr Kind am Bett stehen und erfährt später, dass sie genau zu diesem Zeitpunkt gestorben ist. Das sind so klassische Krisen- oder Todeserscheinungen. Oder auch ein Soldat, der seiner Frau erscheint und ähnliches. Man könnte also sagen, im Augenblick des Todes oder der Krise erscheint jemand, um Abschied zu nehmen. Das ist so die vereinfachte Form. Hast du schon mal so ein Erlebnis gehabt, Tommy, oder kennst jemanden?
Ich kenne tatsächlich wen, ja.
Ich kenne auch jemanden, mich und andere. Aber das macht wirklich Sinn. Also tatsächlich habe ich auch das Gefühl, eben kurz nach dem Tod ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, jemanden zu sehen, auch selbst wenn du nicht wusstest, dass die Person tot ist. Das Vorletzte, was ich jetzt mitgebracht habe, also das heißt ja nicht, dass das alles, ich habe jetzt hier nur sieben mitgebracht. Das Doppelgängerphänomen, das hatten wir auch schon in Folge 24 und 25.
Nachhören, ihr Lauser da draußen.
Genau.
Da sagt eine meiner Lieblingsfolgen, Entschuldigung.
Echt?
Ja, ich mag die ganze Sphäre. Mal wieder anhören. Mag ich sehr, sehr gern.
Da gilt es ja, wenn du deinem Doppelgänger begegnest, vor allem im europäischen Raum, gilt das ja als Omen für ein Vorzeichen von Krankheit oder Tod. Mhm. Das haben wir eh in der Geschichte erklärt. Also auch hier nochmal zusammengefasst, der Doppelgänger ist eine Erscheinung eines Menschen, der noch lebt. Und in einigen Regionen gilt es als eine Warnung, wenn man seinen Doppelgänger begegnet oder auch jemand anderes den Doppelgänger sieht. Was würdest du eigentlich machen, wenn du deinen Doppelgänger begegnest?
Und damals, glaube ich,
in der Literatur geredet.
Ja, ich würde ihn fix ansprechen.
Ich würde auch sofort hingehen.
100%.
Ich würde auch interagieren versuchen.
Ja, und schauen, was voll. Kommt.
Das Letzte, was ich jetzt mitgebracht habe, ist die Haunted Location oder auf Deutsch der spukhafte Ort. Das ist ein bisschen anders als der ortsgebundene Spuk, weil ein spukhafter Ort wird wiederum etwas bezeichnet, wo sich solche Phänomene häufen. Das kann sein, dass die auf, ich sage jetzt irgendwas.
So wie unsere Ortschaft.
Ja, wie Plackli. Vielleicht sind die auf irgendwelche, vielleicht gibt es da irgendwelche Mineralien oder keine Ahnung, die das begünstigen sozusagen, warum dort so viele Geisterphänomene oder wenn dort jemand stirbt, warum da die Wahrscheinlichkeit potenziell steigt, dass du als Geist wiederkehrst. Mhm. Das sind solche spukhaften Orte. Und jetzt, wie angekündigt, gehen wir jetzt alle 22 Geister in aller Kürze durch und ich sagte nur, welche Spukart dem zugeordnet wird.
Let's go.
Also, wir haben die Schreie bei den alten Brickworks.
Aufpassen da draußen, das wird nachher abgeprüft.
dort, wo dieser Lehmgrubenmann wurde.
Ortsgebundener Fluch.
Das ist eine Spukerscheinung.
Ah, Spukerscheinung.
Scheiße. Anscheinend, es ist nämlich eine offizielle Liste, also das ist jetzt nicht aus meinem Mist gewachsen, sondern es ist eine offizielle Liste, die ich da gefunden habe. Ich glaube, man hat sich dann halt einfach geeinigt. Ich habe jetzt hier auch das Bild, zeige ich dir kurz, von diesen Brickworks, wo diese Schreie immer zu hören sind. Also du siehst hier nur diesen Schornstein, glaube ich. Oder was ist, aber das sind halt sehr viele Wälder und angeblich, wenn man dort sich aufhält, hört man halt
immer. Ja gut, aber wenn ich mich dort in der Nacht aufhöre, also das ist für mich so ein typischer Fall, das schaut, ich werde es eh auf Instagram sein, geht's auf Instagram. Ich werde es dann eh sehen, es schaut schon bei Tag creepy as fuck aus. Also jetzt,
wie man so Brickworks eben so.
Ja, ganz schlimm. Stell dir vor, du bist irgendwie um Mitternacht.
Ja.
Na, alles höre ich da. Aber ja, okay.
Wie gesagt, Art wird als Spukerscheinung genannt. Es gibt vor allem zwei Zeugenberichte aus 1991 und 9. Oktober 2021. Und in dieser Gegend soll der Schrei eines Geistes zu hören sein. Der Ursprung war, wie gesagt, mit diesem Mann aus der Lehmgrube verbunden. Ein Zeuge aus dem Jahr 1991 sagte, er kenne die Geräusche von Füchsen gut und was er da hört, war definitiv kein Fuchs. Weil man natürlich immer sagte, das sind irgendwelche Tiere aus der Umgebung. Mhm. Und der hat gesagt, das war ganz klar ein schreiender Mann. 2021 berichteten dann zwei weitere Zeugen, sie seien beim Vorbeifahren an den Brickworks durch so eine Nebelbank gefahren und haben dann auch diese Schreie gehört. Nummer zwei ist der Spuk aus dem Black Horse Inn. Das gilt auch als Spukerscheinung und das soll seit den 1970er Jahren erscheinen. Im Black Horse Pub ist ein Geist unterwegs, der Gegenstände bewegt, versteckt Mäntel und Geldbörsen. Besonders soll es auf schwarze Strickjacken abgesehen haben. Und außerdem wird auch dort von Schreien berichtet. Und der frühere Besitzer des angrenzenden Hauses hat erzählt in einem Interview in den Evening News, er habe öfters eine große dunkle Gestalt am Fenster gesehen, während das Pub geschlossen hatte und eigentlich praktisch niemand drinnen war. Und das hat auch eine ziemlich lange Geschichte. Hier habe ich dir einige Bilder mitgebracht. Also das fand ich ganz spannend auf der Seite. Da gibt's von, das erste ist von 1901, das hier ist das Pub. Dann hast du 1904, also das ist so die ganze Geschichte. Und es hat sich so eigentlich nicht verändert, bis wir dann ganz zum Schluss hier ankommen, wie es heute ausschaut. Und heißt immer noch Black Horse. Also auch das Emblem, siehst du, hat es schon immer gegeben, hat sich ein bisschen verändert über die Jahre. Aber an sich ist es immer gleich geblieben.
Viel Tradition.
Ja, richtig. Mhm. Ja gut, in so einem kleinen Ort vielleicht.
Ja, voll.
Aber trotzdem finde ich es cool, dass es seit 1904 einfach Black Horse Inn heißt. Dann gibt's die Tudor-Markt im ehemaligen Black. Nein, das ist eine andere sogar, tatsächlich nicht unsere.
Ach so.
Das ist wieder eine andere, die auch nachgesagt wird, dass sie von den Tudors ist. Das ist der Ort des Blacksmith Arm Public House. Auch hier habe ich ein Bild mitgebracht.
Aber da kann man so eine schöne Route machen.
Es gibt auch eigene Maps und eben so Spukführungen und so. Ja, ja, es gibt sie.
Ich sage jetzt nichts zum Bild, weil die Leute sollen wirklich auf unseren Instagram-Kanal gehen, wenn sie das anschauen.
Wir haben eh noch einige Bilder. Das ist auch eine Spukerscheinung. Also die Erscheinungen, die auf Zeugenberichte fußen, sind vor allem aus 1995 und auch weitere undatierte. Und das heute geschlossene Lokal wechselte auch mehrfach den Namen, aber hat mit diesem Spukruf immer gespielt. Ein Wirt meinte sogar, dass dieser böse Geist von dieser Markt verantwortlich ist, dass das jedes Mal bankrott geht.
Dieses Geschäft. Ja, schön.
Genau, ist auch eine gute Erklärung natürlich.
Würde ich gerade sagen, ja.
Eine Tochter von einem früheren Besitzer hat damals auch in einem Artikel ausgesagt, dass sie einen geisterhaften kleinen Jungen dort drinnen gesehen hat. Also dort dürften mehrere Geister spuken. Dann ist Nummer 4 das flackernde Licht in der Kirche von St. Nicholas. Das hatten wir schon bei den 10 Spukgeschichten, die Sanders aufgegriffen hat. Da gibt es eben sehr viele Berichte darüber von 1939 und davor und danach. Die Geschichte geht so, dass nachts sollen Klopfgeräusche unter der Kirche zu hören sein.
Poltergeist.
Und begleitet von einem flackernden, flatternden Licht im leeren Gebäude.
Aber ist es dann nicht beides? Ist es
eine Spukerscheinung? Ja, ich sag ja manchmal ist Spuk. Ja, genau. Also ich würde das auch als Spukerscheinung und oder Poltergeist und ortsgebunden. Ich finde, wenn du es so liest, weil du bist ja nicht dort, dann könntest du ja sagen, klopf zweimal für ja.
Ach so, dann ja.
Dann könntest du schon mal
ja
feststellen, ob es bewusst ist oder unbewusst. Aber so ist es schwierig natürlich zu kategorisieren.
Entschuldige, ich bin gerade, hänge gerade so in einer Vorstellung, nämlich ist der perfekte Job für dich. Spukkategorisierungen.
Ja, eh, ich
würde. Seh die mit einem Klemmbrett. Na wirklich, ich seh die mit einem Klemmbrett. Ja. Du bekommst so gereportet oder eingesendet irgendwelche Spukgeschichten und du fährst hin zum Ort und du schaust an, ja, was ist das jetzt?
Ja, das ist ja eigentlich, was Ed und Lorraine Warren gemacht haben, eben Spukermittlungen. Also, das wäre ja genau mein Ding.
Genau dein Ding.
Ich weiß noch nicht, wie man damit Geld macht.
Ha, wir brauchen ein Klemmbrett.
Und ich will ja gar nicht reich werden, ich möchte ja nur normal leben können davon.
Boah, das ist der Job.
Naja, wir werden sehen, vielleicht irgendwann.
Wenn da draußen irgendwer Spukerscheinungen hat und die kategorisiert werden.
Oder verifizieren oder falsifizieren.
Ja, möchte, voll, bitte.
Meldet euch. Ja.
1.000 Euro pro Fall. Ich mach's Management. Na, wirklich, 1.000 Euro.
Ja,
Bombenpreis.
Manche verbinden dieses Licht mit der Lady Daring, weil angeblich wurde sie mit 3 oder 4, je nachdem welcher Quelle man glauben will, Bleisärgen begraben.
Jesus.
Um ihren Verfall zu verhindern. Jesus, hat sie geglaubt, dass Christ. Das irgendwie sozusagen was bringt. Und deswegen
turns out,
dass sie jetzt Klopfgeräusche macht, weil sie irgendwie anscheinend in 4 Bleisärge oder 3 gesperrt ist. So. 1959 behauptete ein Medium, diese Entität entfernt zu haben. Und der Kirchhof soll laut dem Medium aber wirklich auch von einer roten Lady, das wäre dann unsere Red Lady, heimgesucht werden, die angeblich nach ihrem verschwundenen Baby sucht.
Where are you?
Und von einem geisterhaften Hund begleitet wird.
Halleluja.
Man sieht, diese Kirche ist ein relatives Mekka für Spukerscheinungen. Im Inneren der Kirche soll sogar manchmal die Kleidung von einer Frau aus der Mitte des 20. Jahrhunderts einfach so erscheinen.
Mm-hmm.
Ich habe dir auch ein Bild von der Kirche natürlich mitgebracht. Wie gesagt, heute haben wir unsere große Bilderstunde.
Ja, es schaut halt alles so altenglisch, schottisch.
Ja, aber auch
irgendwie.
Hier diese Grabsteine und dann diese Narzissen, glaube ich, sind das da im Hintergrund.
Es schaut immer so aus wie ein Level in einem Horror-PS5-Spiel.
Stimmt.
Weißt du, was ich meine? Also so.
Hast du recht.
Da kommen jetzt ein paar so Zombies um die Ecke.
Ja, eben.
Genau so schaut es aus.
Geister in dem Fall.
Ja, voll.
Dann gibt es noch die viktorianische Frau in Daring Arms. Das ist auch ein Public House, das Daring Arms. Auch hier ein Bild kurz, nur damit du es gesehen hast. Wie so ein, ja, ich
weiß, so typische Steinhäuser.
Ja, so Backstein auch und in verschiedensten Farben und Formen. Das ist auch eine Spukerscheinung und im Daring Arms soll eine geisterhafte Frau in viktorianischer Kleidung erscheinen. Dann gibt es noch die Füchse in Daring Woods, das heißt tatsächlich so, weil Daring Woods war auch so ein Ort, der dafür bekannt war, dass dort immer irgendwelche Schreie sind. Und hier haben wir tatsächlich eine natürliche Erklärung, weil man fand dann raus, dass das Füchse sind in der Paarungszeit. Also genau in dieser Zeit wurden auch immer Berichte von diesen Schreien sind da eingegangen und das konnte man dann auf das zurückführen. Mhm. Spannender Fakt noch dazu, weil wir auch über dieses Thema gesprochen haben, Spuktourismus, also angeschnitten haben. Tatsächlich habe ich einen Bericht gefunden, es wurden bereits 6.000 Pfund für Beseitigung von Schäden durch Geisterjäger in diesem Wald ausgegeben.
Meine Güte.
Dann haben wir den teuflischen Strauch oder Devil's Bush, wie er wirklich heißt.
Du bist so cute, dass du das übersetzt hast.
Das ist nur eine Legende und ein ritualer Platz. Das ist weder eine Spukerscheinung noch sonst was. Es ist auch relativ unbekannt, welcher genau das ist. Aber wenn man ihn finden soll, ist die Geschichte so, dass man 3 oder 13 Mal um ihn herumtanzen muss mit einem Zauberspruch. Manchmal reicht aber auch in manchen Quellen auch ohne Zauberspruch.
Und manchmal reichen auch 3 Kindes.
Es soll anscheinend schon reichen, dass du 3 oder 13 Mal um diesen Busch tanzt. Dann soll der Teufel selbst erscheinen und mit dir einen Deal machen können. Nummer 8 ist unser Schulleiter in Dicky Bus Lane.
Der ja kein Schulleiter war.
Der kein Schulleiter war, genau, richtig. Das haben wir schon durch. Dann haben wir den Wanderer von LV Farm Hotel. Auch hier habe ich dir ein Bild von dem Hotel mitgebracht. Schaut auch sehr spooky aus, irgendwie mit diesen Weiden und so.
Ja, Trauerweiden tun halt auch schon was.
Das schaut für mich so ein bisschen nach New Orleans aus eigentlich, nicht nach England tatsächlich. Weil diese Bäume so, ist auch gut fotografiert, muss man sagen. Dort ist so, das ist auch eine Spukerscheinung angeblich.
Gibt es das Hotel noch?
Ja, soweit ich weiß, ja. Es ist ein geisterhafter Wanderer, der dieses Farmhaus heimsuchen soll. Und hier ist auch Spukerscheinung und oder Poltergeist, weil es gab auch sehr viel Poltergeist-Aktivitäten in diesem Hotel. Es gibt auch einige Berichte über Gerüche anscheinend, die sehr, vor allem so verbrannter Geruch, was mich ja wieder ein bisschen zu Dämonen eher bringt. Wenn ich so verbrannter Geruch höre, das ist bei mir immer so, ich meine, kann natürlich die Wasserkressefrau zum Beispiel, wenn ich da verbrannt rieche, ja, okay, möglich. Aber prinzipiell sehe ich da eher einen Dämon. Eine Erscheinung, die auch in diesem Hotel vorkommen soll oder ein Geist, der hat sogar einen Namen, der heißt Old Bill. Und der wird in einem gewissen Zimmer am Bettende gesehen, der mit sich selbst spricht. Dann haben wir den Hanging Man oder sterbenden Räuber, den ich schon mal erwähnt habe, beim Fried Corner, auch hier ein Bild. Wir sehen hier auch wieder eine Weggabelung.
Wir haben Weg nach Bad Gastein.
Richtig, und wir wissen ja, Weggabelungen.
Weggabelungen wissen wir. Was steht denn für ein Baum dort?
Da ist eine Birke, das ist aber sicher eine Birke, oder? Rechts?
Es ist tatsächlich eine Birke.
Ja.
Okay, an der Stelle muss ich ganz kurz unterbrechen.
Ja.
Ich habe gerade, was siehst du da für eine Website auf meinem Handy?
Die Austrian.
Ja, wir fliegen dorthin.
Nach Plackli?
Ja. Ich habe mir das gerade angeschaut, parallel. Wir fliegen dorthin.
Geil.
Im August.
Wirklich?
Ja, wir fliegen im August da 3 Tage hin. Gerade im August wäre es ja ursinnvoll.
Ja, voll. Stimmt.
Wir fliegen im August da 3 Tage hin.
Geil.
Ich habe schon ein paar Daten rausgesucht, parallel. Es ist ja nicht weit weg. Also man fährt irgendwie 1,5 Stunden im Auto von
London. Das ist dann eine Follow-up-Folge. Was
ja, da machen wir eine Follow-up-Folge. Wir fliegen dann hin. Geil. Wir schauen uns, wir machen diese Tour.
Geil, da freuen wir jetzt voll drauf.
Ich freue mich auch
drauf. Wir sollten öfter trinken.
Ja, wirklich, wir fahren dorthin.
Sehr gut.
Machen wir.
Wir haben ja eh schon oft gesagt, dass wir irgendwo hinfahren.
Ja, aber jetzt ziehen wir das durch. Wir buchen nachher die Flüge. Sehr gut.
Um zurückzukommen, an diesem Baum ist dann ein Straßenräuber mit mehreren Schwertern festgenagelt.
Halleluja.
Manchmal wird dort auch eine ältere Frau gesehen, das aber vermutlich ist die Brunnenkresse-Verkäuferin, also die Sarah Sharp.
Das ist ein Wahnsinn.
Weil das auf demselben Wegstrecke liegt.
Das ist ein fucking Fiebertraum.
Was ist das für dich jetzt für eine Kategorie? Dieser Mann hängt dort und er kann nicht interagieren.
Naja, das ist dieser
der ortsgebundene Spuk. Ja. Genau, das wird als ortsgebundener Spuk kategorisiert. Mhm. Dann haben wir noch den Müller vom Mill Hill. Natürlich ist das alles so. Da habe ich auch ein Bild gefunden, sogar ein historisches, weil die Mühle gibt es nicht mehr. Aber ich habe das gefunden. Eine schöne Mühle eigentlich.
Sehr schöne Mühle, ja. Und die gibt es aber nicht mehr.
Richtig, die gibt es nicht mehr. Und dort wird auch oft von einer Spukerscheinung berichtet. Mhm. Und zwar ist die angeblich wetterabhängig. Also in der Nähe soll nämlich 1939 nach einem Blitzschlag diese Mühle mit dem Müller niedergebrannt. Ja, aber es ist auch eine Erscheinung, weil sie kann interagieren. Sie soll dich nämlich warnen, bevor dieser Sturm kommt.
Ach so,
die erscheint immer dann, bevor wieder so ein Sturm mit Blitz kommt, soll die dich warnen und deswegen ist es eine Spukerscheinung, weil sie mit dir interagiert. Mhm. Dann haben wir den Offizier im Park Wood. Auch Park Wood existiert heute nicht mehr, wird aber auch als Spukerscheinung kategorisiert und betrifft ein Waldstück, wo dieser Offizier gesichtet werden kann. Die Frau mit der Wasserkresse haben wir jetzt schon genug
gesagt. Ja, die also, haben wir.
Das ist eine Spukerscheinung. Dann gibt's noch einen Weckerspuk in einem Privathaus. Da konnte ich auch nicht herausfinden, welches Privathaus genau, aber die existiert seit 1989. Dort sollen zwei Angestellte über 2 Wochen hinweg immer um 2.15 Uhr am Morgen von ihrem Wecker geweckt worden sein, obwohl keiner das Gerät darauf eingestellt hat. Crazy. Daraufhin wurde dann auch immer eine junge Frauengestalt gesehen, die sofort wieder verschwand. Auch interessant, was hier irgendwie so steht, besonders Männer haben immer irgendwie ein unangenehmes Gefühl in diesem Haus, aber nie Frauen. Mhm. Aber es gibt auch die Geschichte, dass sogar Bauarbeiter sich weigerten, dort zu arbeiten, weil eben die Geisterscheinungen ihnen zugesetzt haben. Dann gibt es auch noch den Kavalier am Fenster im Forge Hill.
Ist aber nicht der Kavalier aus dem...
Richtig, das ist ein zweiter Kavalier, wobei manchmal weiß man ja nicht, ob sich das überschneidet oder nicht. Das ist eben ein privates Wohnhaus in Forge Hill, gilt auch als Spukerscheinungen, kommt ungefähr ab Herbst 1962 vor. Und da haben 2 Frauen in diesem Haus einen Kavalier gesehen, der immer durchs Fenster hereinschaut. Also sie rannten dann auch zur Tür, weil sie ja dachten, da steht jemand draußen in einer Kostümierung, in einer Kavalierkostümierung. Doch es war nie jemand dort. Dann gibt's die Kutsche zwischen dem Dorf und Maltman's Hill. Wobei das ist, kann dieselbe Kutsche sein. Die Kutsche kommt dann nochmal. Ob das die ist, weiß ich nicht. Aber angeblich genau in dieser Straße zwischen dem Dorf und Maltman's Hill soll diese Erscheinung auftauchen, diese Phantomkutsche mit 4 Pferden. Mhm. Dann haben wir die Nummer 17, die Lady von Rose Court. Die hatten wir in der Geschichte ja schon. Nummer 18 sind dann die Spaziergänger bei Greystone House. Ist auch eine Spukerscheinung mit undatierten Berichten. Da gibt es einige davon. Die meisten belegten sind aus 1971. Die Erscheinung ist ein Paar mit einem kleinen Hund. Und die sollen in dieser Gegend die Straße entlang gehen und sich unterhalten. Das Paar wird mit einem tragischen Vorfall von einem Liebesdreieck verbunden, wo dann alle 3 Suizid begangen haben. Wie gesagt, historisch nicht belegt, ob das jetzt so war oder nicht, aber das wird damit verbunden. Und auch ein Phantommönch soll dort herumgehen durch die naheliegenden Wälder. Nummer 19 ist dann das Sorrentenhaus. Das ursprüngliche Haus brannte 1952 nieder. Auch hier ist eine Spukerscheinung oder ein ortsgebundener Spuk, weil interessant ist, dass diese Spukerscheinung immer am 24. Dezember wiederkehrt. Und das seit 1904. Der Überlieferung nach erscheint dort die frühe Lady Daring, auch hier wieder Daring, die wird auch oft als White Lady bezeichnet und seit 1904 berichten Zeitungen von Besucherinnen, die irgendwie eine brennende Frau mit Baby durch das Haus laufen sehen. Eine Zeugin ist darauf angeblich auch schon mal in Ohnmacht gefallen, wie sie gesehen hat und ja. 1952 kam es dann eben tatsächlich zu einem Brand. Also entweder ist das davor schon mal niedergebrannt oder war das
der Hinweis?
Oder war das der Hinweis, dass es irgendwann niederbringt? Ja, weiß man nicht. Dann haben wir Pferde und Kutsche auf der Hauptstraße. Das erinnert mich ein bisschen an unsere Folge mit dem Zug, weil wenn so eine Kutsche immer ist, die da immer durchs Dorf zieht, die immer wieder
Zug?
Bei der Halloween-Folge
mit so, ja, Mordsein,
ja, wo wir ja gesagt haben, dass Züge ja oft auch so die Toten aufsammeln. Also vielleicht ist diese Kutsche, die diese ganzen Geister dann aufsammelt und ein paar bleiben halt immer zurück, aber das könnte ich mir so vorstellen, warum die öfters gesehen wird eigentlich.
Ich stelle mir gerade irgendwie so ein Get-Together vor, wo die alle irgendwie gemeinsam in im Pub sitzen.
Ja. Okay, Nummer 21, wir sind beim vorletzten. Mhm. Das ist die Old Bakery, die habe ich dir auch mitgebracht als Bild. Also heute das Blackley Post Office, früher die Bäckerei, aber schaut auch sehr, sehr atmosphärisch aus eigentlich.
Es schaut, ja, voll. Ihr werdet es dann eher von unserem Kanal sehen. Es schaut alles, ist alles ein Vibe.
Und hier jetzt lasse ich dich raten, was du das einordnen würdest. In dieser Bäckerei soll man, oder jetzt ist es ja keine Bäckerei, aber man hat dort immer eine Präsenz gespürt. Es wurden außerdem immer von körperlosen Schritten und kalten Flecken berichtet, die nach Renovierungsarbeiten begonnen haben. Also so Flecken wie ein bisschen wie dieses Bluthaus, kann sich noch erinnern in Frankreich.
Kann ich erinnern, ja.
Was würdest du das jetzt einordnen? Wir haben Schritte, wir haben Flecken.
Keine Interaktion.
Keine Interaktion.
Poltergeist.
Richtig. Und der letzte und der unter Anführungszeichen aktuellste Geist, ein unbekannter Geistertyp, der erst seit dem 20. Jahrhundert, circa seit April 1976 auftaucht. Dort berichtet ein Taxifahrer von einem Mann am Straßenrand, der ihn anhielt und ins Taxi einstieg. Als der Fahrer sich umdrehte, um nach dem Ziel zu fragen, war der Fahrgast verschwunden.
Aber er wirkt ein bisschen
wie die dunkle, ja, also das wiederholt sich öfters anscheinend.
Also okay, na, dann ist genau. Okay, wenn es ein einmaliges Erlebnis war, hat er einfach 3 Promille gehabt.
nein, das dürfte öfter.
Wo ist denn der jetzt?
Es dürfte nur erst seit 1976 immer wiederkehren, also nicht davor. Okay. Gab es niemanden, der irgendwie so ein per Anhalter gefahren ist, aber der dürfte unter Anführungszeichen neu sein.
Mhm.
So, jetzt hast du alle 22 Geister kennengelernt in aller Kürze. Aber was noch wichtig zu sagen ist und was ich ja angekündigt habe, was bei diesen Geschichten und bei diesen ganzen Erzählungen oft untergeht, für die Menschen im Blackley ist das halt kein Themenpark, sondern ihr Zuhause.
Wir zwar von Neutral.
Ja, sicher, natürlich. Aber da wird Spuk halt ein bisschen zur Sozialgeschichte. Deswegen habe ich es auch mitgebracht, weil ich habe einen sehr interessanten Artikel von 2009 im Telegraph gelesen, wo eben Bewohner interviewt worden sind, wie sie das wahrnehmen. Der erste Bericht war von 2009, der zweite Bericht von 2024 von der New York Times und auch dort wird genannt, dass phasenweise zu Halloween bis zu 2000 Besucher in das Dorf kommen.
Bei einem Dorf, das nur 1000 Einwohner hat.
Richtig.
Ich glaube, das lässt sich relativ kurz zusammenfassen. Da reden wir jetzt zwar privater oft drüber. Ja. Wurscht, ob das jetzt in unserem Privatleben ist oder beruflich. Respekt ist das große Wort. Ja, und es ist wurscht, ob das Respekt, das kommt ja bei uns auch durchaus im Podcast vor, Respekt gegenüber echten menschlichen Schicksalen ist. Ja. Darüber reden wir ja in einigen Folgen. Ja. Dass man da respektvoll mit der Thematik umgeht. Und gleichzeitig aber auch der Respekt vor Menschen, die dort wohnen. Das Beginn von, na, wir klopfen da jetzt nicht bei irgendwelchen random Türen bis hin zu, wir lassen dann in unserem Müll liegen. Mhm. Also, come on. Kann man sich denn überlegen, ob man dort in dem Ort schläft oder ob man extern irgendwo ist und so weiter und so fort.
Aber, in dem Ort.
Ja, natürlich schlafen wir im Ort. Aber es ist trotzdem, overall, ist ein Respektsthema.
Ich glaube, es wäre ja auch kein Problem, wenn die Leute, selbst wenn sie im Ort schlafen, sich
ja, normal, so
normal und respektvoll verhalten, dann wäre das ja auch kein Problem. Ja, nehme ich jetzt einmal an. Gleichzeitig muss man halt ehrlicherweise sagen, wenn man auf die Seite geht vom Blackley, also auf die allgemeine Webseite, ich meine, die spielen ja auch damit. Ja. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich profitiert der Ort eben, wie wir anfangs gesagt haben, auch von dieser Sichtbarkeit.
It's all about the money. Also,
wie du sagst, es zieht Menschen an, aber leider halt nicht immer respektvoll.
Ja, weil sehr viele Menschen halt nicht respektvoll sind.
Ja, und damit tatsächlich sind wir am Ende.
Was für eine Folge.
Oder?
Wirklich, was für eine crazy Folge.
Ja.
Und am Ende haben wir jetzt gerade unseren England-Urlaub gebucht praktisch.
Ja.
Das wird geil. Spannend. Habe ich halt nicht so kommen sehen. Ich habe das jetzt auch super interessant gefunden mit dieser Auflistung oder dieser Aufzählung der unterschiedlichen Fälle.
Ja, cool wäre, wenn wir dann dort sind und selber Dinge erleben und die auch dann kategorisieren.
Ja, voll. Nein, das gibt mir ur den Vibe gerade. Wirklich.
Ja, dann kaufen wir jetzt auch so eine Mappe eben.
Ja, natürlich. Na voll, das ist also ich spüre die Aufladung dieses Orts und
aber ist schon interessant, was sowas macht einfach. Also ich finde es ja auf mehreren Ebenen spannend. Einerseits, weil es eine Vielzahl an Geschichten gibt und ich kann mir halt nicht vorstellen, selbst wenn von diesen 22 nur 10 stimmen eben, ist es ja schon urviel.
Voll, wenn eine stimmt, sag ich sogar, in dieser Org. Und natürlich, Trittbrettfahrer gibt es immer und teilweise sind die Storys auch ein bisschen sehr, sehr abstrus, also diese Taxi-Geschichte.
Ja, das stimmt.
Ja, okay. Also, wie soll man sagen, die eine oder andere klingt irgendwie ein bisschen erfunden tatsächlich, aber fuck it.
Genau, ich glaube, man kann einfach sagen, dieser Ort zieht paranormale
Geschichten. Ja, voll, das ist ja völlig okay. Und wie wir zuerst auch schon gesagt haben, ist so blöd, das klingt, aber ihr habt es immer schwerer wie wir. So blöd das jetzt klingen mag. Aber umso mehr, und daran glaube ich auf jeden Fall, freue ich mich, wenn sie selbst meine kritischen Membranen öffnen, sobald wir das Ortsschild passiert ja. haben und da in diese,
ja schon
in diese
Welt eintauchen. Wo also der gehängt eigentlich.
Ganz das genau so ist es. Ich sehe mich schon so ein Kutschen lenken. Weil es wird so creepy als fuck, Sebi. Wir werden nämlich also Blair Witch Schissel ja. machen. Mit so einer Nachtsichtkamera, wenn wir zu dieser Fabrik mitten in der Nacht gehen.
Ja, oh Gott.
Oh Gott, das wird so creepy.
Das wird creepy, aber cool. Und was ich eben auch ganz cool fand, ist mal dieser Gedanke, dass eben ein Erzähler so nachhaltig das ganze Dorfleben, jetzt kann man sagen, gut oder schlecht prägt. Der wird ja dort aufgewachsen sein. Das heißt, der wird ja schon als Kind, nehme ich mal an, irgendwelche Geschichten gehört haben. Und das dürfte ihn ja so geprägt haben, dass er dann diese Forschungen betreibt und letztendlich maßgeblich daran beteiligt war, den Ort so zu prägen. Also das habe ich einen sehr spannenden Aspekt einfach gefunden. Und deswegen hat mich diese Geschichte und diese ganze Thematik sehr angezogen. Und deshalb wollte ich sie dir präsentieren und heute mitnehmen.
Vielen, vielen Dank. Im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer und von mir sage ich tausend Dank für die Recherche. Sehr, 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 sehr spannend. Kick-off zu unserer England-Reise. Ich freue mich sehr. Shoutout an Eis.de und Amorelie. Ihr werdet meine Lieblingssponsoren für die Reise.
Ich dachte okay? für die Folge, dafür ist es zu spät.
Für die Folge nicht, aber...
Wegen Plagli und...
Ich rufe euch auf, traut euch die Folge zu sponsern. Also die kommen wird. Unsere Reise. Zahlt uns einfach unsere Reise, okay?
Ja, oder wir kommunizieren euch mit. Gibt es da nicht irgendwas? Keine Ahnung, müssen wir schauen.
Ja, wäre vielleicht ein bisschen näher liegend, aber Plagli, come on. Das nehmen wir mit.
Ja.
Lass mal einen 13-jährigen so ein Humor ein bisschen Spaß.
Ja, urgut. Wir haben auch immer diesen Adventkalender, oder nicht?
Urgut, ein Spukkalender. Ja. Na gut, also ihr Mäuse da draußen. Macht es gut, habe euch sehr lieb. Das letzte Wort gehört dem Sebi.
Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die war ja doch ein eher wilder Ritt, aber ich denke mir, sie hat ein bisschen was von allen. Sie hat ein bisschen so Gruselerzählung, ein bisschen Fakten, ein bisschen Wissenschaft, so wie wir es gern haben, sage ich mal. Und ja, ich sag Cheers und einen schönen Abend. Und heute blase ich die Chakrakerze aus. In diesem Sinne.